Hallo liebe Zuschauer, hallo Vincenzo, hallo Marta, willkommen zum Interview.
Hallo.
Hallo.
Es ist also keine Verschwörungstheorie, sondern wir machen wirklich ein Interview. Wir haben uns zwar vorher abgesprochen, wie man das bei Verschwörungen macht, aber es soll also mehr Interview werden.
Wir machen ein schönes Interview heute.
Ja. Meine erste Frage. Vincenzo, könnte man sagen, das Leben ist alternativlos, weil es kein zweites dazu gibt?
Naja, das Leben und die vielen Alternativen, die das Leben bietet, sind eigentlich das, was ohne ein zweites ist. Daher kann man das letztendlich nicht sagen. Das Leben mit seinen ganzen Facetten und den vielen Alternativen, die es letztendlich bietet, ist eigentlich die Einheit, ist das, was ohne ein zweites ist.
Ohne ein zweites heißt das auch, ohne eine andere Möglichkeit.
Nein, was ich meine ist, ohne ein zweites heißt, ist ein anderes Wort für Einheit. Denn wenn wir von der Einheit sprechen, sprechen wir von dem einen. Wenn man sagt, das, was ohne ein zweites ist, dann ist es praktisch auch wieder die Einheit. Es ist eigentlich ein Synonym, es ist eigentlich dasselbe Wort, ohne ein zweites und Einheit. Aber Einheit hat nichts mit Einseitigkeit zu tun. Einheit hat nichts damit zu tun, dass wir eine Wahl haben oder dass wir keine Wahl haben oder dass wir sind oder dass wir nicht sind. Einheit ist im Prinzip das, was ist, exakt so wie es ist. Sprich, wenn wir das Gefühl haben, die Wahl zu haben, dann ist das Einheit, als das Gefühl, die Wahl zu haben. Und wenn wir das Gefühl haben, uns gibt es nicht, wir sind nicht, da ist nichts, dann ist das auch die Einheit, die sich als dieses präsentiert oder scheinbar zeigt. Aber Einheit ist immer das, was ist.
Und wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir einfach, wenn es uns aufgezwungen wird, wovon auch immer, vom Leben, dass wir uns als getrennte Personen sehen, dann ist es auch die Einheit und auch so gewollt.
Ja, natürlich. Und letztendlich ist es ja nicht das Leben, das uns es aufzwingt, dass wir uns als getrennte Personen empfinden. Es ist im Prinzip das Sein oder die Einheit selbst, die sich scheinbar als dieses zeigt. Es ist ja du sprichst wahrscheinlich von der sogenannten Basisidentifizierung, die in der Kindheit stattfindet. Das ist ja ein dynamischer Prozess, der aus sich selbst heraus passiert. Da gibt es keine Wahl oder keine Nichtwahl, wo einer sich entscheiden kann, ich mache da mit oder nicht. Es ist der Ablauf, es ist die Totalität, es ist das Sein. Dass das Sein Einheit ist, sich mit seiner eigenen Schöpfung identifiziert, dann nach sich selbst auf die Suche geht, sich selbst finden will und letztendlich aus sich selbst heraus wieder erkennt, dass die Suche selbst schon die Einheit war und somit nichts hier passiert ist.
Also ich würde Einheit und das Leben irgendwie gleichsetzen, aber ich meine, ich hätte jetzt rausgehört, dass du das irgendwie noch ein bisschen unterscheidest.
Nein, auf gar keinen Fall. Die Einheit ist das, was ist. Das Leben ist die Einheit. Genauer gesagt, gibt es nur Einheit, die sich als das Leben zeigt. Das ist das, was ich sagen wollte damit. Das Leben, die Identifizierung, die Suche nach der Einheit, das ist alles Einheit. Es gibt nichts, was getrennt ist von dem, was ist. Das heißt, manche Menschen nennen es Stühle, Bäume, Tische, Blumen. Aber man kann zu dem allen auch Einheit sagen. Die Vielfalt mit den ständig wandelnden Formen ist die Einheit. Die Vergänglichkeit ist die Einheit als Vergänglichkeit. Also wenn es um die letzte Wahrheit geht, können wir nichts richtig oder falsch machen. Sie alleine ist, Punkt. Das Leben, wie wir es kennen, unsere Bemühungen, unsere Höhen, unsere Tiefen, das ist alles das Gesuchte, das ist alles, was wir sind, das ist Einheit. Das ist alles wunderbar, wie es ist.
Und der Hinweis darauf, dass alles die Einheit ist, hat irgendeinen Sinn oder Zweck?
Naja, das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. Es ist so, wenn die Einheit aus sich selbst heraus klar ist, dann sprechen wir nicht mehr von Sinn und Zweck, weil dann ist das, was ist, Punkt. bedingungslose Freude, können wir auch sagen. Aber wenn das Sein sich mit seiner eigenen Schöpfung identifiziert, nennen wir es mal den Ich-Gedanken von mir aus, und das Sein nach sich selbst auf die Suche geht, es sucht sich selbst in anderen Worten, dann kann dieser Impuls natürlich eine Art Abstand bewirken zu dieser Identifizierung, zu diesen Gedanken, zu dem Ich-Gedanken. Und dadurch kann das wieder, ich sage jetzt mal, fühlbar oder spürbar sein, was wir wirklich sind. Und wenn es dann aus sich selbst heraus klar ist, dann sprechen wir wieder nicht mehr von Sinn und Nichtsinn. Dann ist es einfach das, was ist.
Und was sind wir in Wirklichkeit?
Ja, wenn wir es ganz streng nehmen, sind wir das Unbeschreibliche. Denn alles, was wir beschreiben, ist etwas Relatives, das zu etwas anderem steht. Und alles, was in der Polarität existiert, kann natürlich erstmal nicht die Wahrheit sein, denn es ist vergänglich, es bedingt. Wenn wir dann den tiefen Schlaf nehmen, da existiert nichts, kein Bewusstsein, gar nichts, das käme dann der Sache am nächsten. Wiederum in der letztendlichen Erkenntnis ist klar, dass das, was Tiefschlaf oder Tod ist, und das, was wir wandelndes Leben nennen, nicht verschieden sind. Das heißt, irgendwie sind wir alles und nichts gleichzeitig. Und wenn man es dann doch fixieren will, wäre das Unbeschreibliche etwas Neutrales. Aber wir können natürlich auch sagen, wir sind das Bewusstsein, wir sind die Einheit, wir sind das Seiende und so weiter. Kann man natürlich auch alles so benennen. Es sind nur Namen. Es ist Einheit, auf relativer Ebene gesprochen, ist nicht intellektuell, es ist energetisch, es ist fühlbar, es ist spürbar. Aber nicht als eine Emotion, nicht als eine Erfahrung. Wenn ich sage fühlbar, denkt man immer an eine Erfahrung. Ich kann es fühlen und dann fühle ich es wieder nicht. Nein, das ist das Problem mit der Sprache. Die Sprache ist dualistisch gemacht. Deswegen, wenn man sagt, es ist das Unbeschreibliche, das scheinbar spürbar ist als eine Nichterfahrung, kommen wir wieder so intellektuell auf Kurs, was eine genauere Beschreibung angeht. Es ist eine Nichterfahrung, die scheinbar energetisch spürbar ist. So könnte man das auf der relativen Ebene so ein bisschen differenzieren. Aber wenn es aus sich selbst heraus klar ist, würde man sowas sofort entschuldigen und zurücknehmen, was ich gesagt habe. Wenn es klar ist, dann jeder Bleistift, jeder Mülleimer ist letzte, höchste Wahrheit. Da kann man nicht mehr sagen, was sind wir eigentlich. Da kann man auch nicht sagen, was sind wir eigentlich nicht. Da ist gar kein Zentrum mehr übrig, das eine Differenzierung zulassen könnte zwischen Sein und Nichtsein.
Was heißt das, wenn du sagst, dass man das energetisch auch spürt? Oder?
Ja, da sind wir wieder beim Dilemma. Solange ein Zentrum noch da ist, also sprich die sogenannte Basisidentifizierung aus der Kindheit, das ist ja etwas, das sich scheinbar entwickelt in den Jahren. Das heißt, dieses Zentrum bleibt bestehen und sucht vielleicht erstmal in der Welt nach guten Erfahrungen, um sich ein schönes Leben zu zimmern. Und wenn man dann da drin versagt, das ist natürlich sehr erfolgreich, man ist sehr erfolgreich, wenn das passiert, dann geht die Suche im Inneren weiter. Dann ist da dieselbe Basisidentifizierung, die jetzt nicht mehr nach Berühmtsein und viel Geld und was weiß ich was sucht. Die sucht dann nach Erleuchtung, Spiritualität oder Einssein oder was auch immer. Das ist dieselbe Konditionierung, nur halt nach innen gekehrt, statt nach außen. Und die Einheit, das, was schaut, identifiziert sich dann halt immer noch mit diesen Gedankengängen. Das heißt, das, was schaut, hat erstmal verstanden, die Dinge, die ich im Außen suche, sind weltlicher Natur, die kann ich nicht sein. Aber das, was schaut, hat noch nicht verstanden, dass das, was ich im Inneren suche, wie Erwachen, Erleuchtung, Non-Dualität und so weiter, dass das auch nur Gedanken sind, dass das auch nur Fiktion ist, dass das auch alles noch Ego ist. Und so kann halt auch eine spirituelle Suche viele Jahre gehen. Denn es wird ja auch immer wieder dann energetisch geladen, die Gedanken, die Gefühle, der Körper, die Wechselwirkungen, so dass dieses Zentrum als eine Art energetisches Zentrum auch viele Jahre als ein Suchender dann weiter existieren kann. Es kann auch natürlich noch der Unfall passieren, dass man das Gefühl hat, ich habe es erreicht, ich habe es gefunden, ich bin erleuchtet. Ja, dann ist man halt ein Superego geworden, weil in der Erkenntnis fühlt man sich nicht erwacht, nicht erleuchtet und sieht keine anderen, von die man von sich getrennt empfindet. Dann ist er nur noch das, aber nicht als etwas. auch nicht als nicht etwas, unbeschreiblich. Und wenn dann der Zeitpunkt kommen sollte, wo das, was schaut, die Einheit, das Nichts, wie wir es nennen wollen, genau weiß, was es nicht ist, das heißt, wirklich jeder Gedanke wurde gesehen als ein Gedanke. Und nicht nur die halben Gedanken, die weltlichen Gedanken, sondern auch vor allem die spirituellen Gedanken. Die, speziell diese, wurden gesehen. Dann ist keine Identifizierung mehr da. Und dann löst sich auch das letzte Zentrum auf, der sogenannte Ich-Gedanke. Dann bleibt aber niemand übrig, der sagen kann, ich habe es geschafft. Ja, dann bleibt, wie gesagt, niemand übrig, der dann sagen kann, ich habe es geschafft. Weil dieses Zentrum, das jetzt glaubt zu suchen, in der Spiritualität, was vorher in der Welt nach Glück gesucht hat, das ist dann in dem aufgegangen. Dann bleibt alles, wie es ist, aber alles ist Einheit. Alles ist das, wie du eben sagtest, was ohne ein Zweites ist von mir aus. Und da gibt es diesbezüglich keine Probleme mehr. Es gab nie eins, genauer gesagt. Man bereut noch nicht mal die Suche. Da ist keiner mehr, die Suche bereuen könnte. Die jahrelange Suche war schon die Einheit. Das ist, ich sage jetzt mal, gefühlt, energetisch, aus sich selbst heraus klar. Aber wenn jetzt ein Ich mir zuhört, denkt es, der Vincenzo spricht von einer Energie, die man fühlt. Das ist die Einheit. Und die Wände, der Boden und der Teppich, das ist nicht die Einheit. Nein, das ist das Problem, wenn ich sage, diese Energie, die man fühlen kann, das fühlbare Sein, dann denkt man, dass das es ist. Alles ist dieses energetische Sein, dieses Fühlen. Wir machen es jetzt nur zu einem Fixpunkt, um kommunizieren zu können auf relativer Ebene. Das heißt, alles, was ich sage, stelle ich selbst in Zweifel, weil ich weiß, intellektuell kann ich niemals das beschreiben, was Wahrheit ist. Niemals. Gleichzeitig ist das, was es nicht treffen kann, auch das als das, was es nicht trifft.
Wie wählt man die Ausrichtung? Also wenn man, das heißt, man hat dann den Weg begonnen und weiß, okay, das im Außen ist nicht passend. Das ist die, also da strebe ich wieder nach irgendwie Geld, keine Ahnung was. Dann geht es nach die Innenausrichtung, die dann sagt, oh, ich will erwachen oder ich will, dass es mir besser geht oder ich sehe, so werde ich nicht glücklich. Da ist auch wieder, sagt er so, sozusagen. Wie richtet man sich dann am besten aus, wenn man das jetzt im Grunde genommen schon weiß und hört? Oder muss man durch diesen Prozess durch, dass es diese drei Wege gibt?
Ja, drei Wege. Es gibt unendliche Wege. Es gibt so viele Wege, wie Sterne am Himmel gibt. 7 Milliarden Menschen sind 7 Milliarden Wege letztendlich. Aber ich weiß, was du meinst. Schau, Verstehen ist manchmal alles. Manchmal ist Verstehen alles. Und zwar, der beste Weg ist vielleicht, dass man erstmal versteht, wie es überhaupt läuft. Auf intellektueller Ebene fängt man dann eventuell an. Natürlich, sage ich mal so, wenn man jetzt einfach still sein kann und man kommt mit dieser Präsenz, diesem Sein in Berührung, wunderbar, dann braucht man nicht viel drüber nachzudenken. Aber das Denken wird automatisch sich wieder einstellen, weil diese Präsenz scheinbar instabil ist. Kommt und geht, in anderen Worten. Nicht wirklich, aber es fühlt sich so an. Und bis dahin kann es nicht schaden, den Geist ein bisschen zu schulen auf intellektueller Ebene. Und zwar, ganz kurz gehe ich darauf an. Du hast gesagt, wenn man jetzt im Außen nach Berühmtsein und Geld oder was auch immer, nach Liebe, nach allem gesucht hat, ne, nach den Dingen, die versprechend sind. Weißt du, wenn der Mensch geboren wird, ist er noch so ziemlich eins mit allem, könnte man sagen. Der ist noch dieses Einheitsbewusstsein. Es hat schon gewisse Konditionierungen, aber es ist noch da, kann man sagen. Und dann irgendwann mal so im Kleinkindalter zwischen 3 und 4, kann man auch nicht genau sagen, beginnt diese Platzidentifizierung. Und tritt das in den Hintergrund, wo du es eigentlich suchst. Ne? Das Sein von mir aus jetzt, die Einheit. Und dann kriegst du praktisch von klein an, wirst du konditioniert, von den Eltern, Gesellschaft, Institutionen und so weiter, wie du dir dann nachher Glück kreieren kannst. Und dann kriegst du ein Programm im Kopf. Das heißt, wenn du später ein Haus hast, wenn du das hast, wenn du Familie gründest oder wenn du berühmt bist, diese Dinge werden dir praktisch einprogrammiert. Oder du machst sie einfach nach deinen Eltern, deinen Freunden und so weiter. Das nennt sich die Basiskonditionierung. Und immer wenn du dann im Leben diese Fassade im Außen präsentiert bekommst, hast du keinen Widerstand, weil es entspricht deiner Vorstellung. Und dann auf einmal fühlst du dich leicht und es kommt Freude und Glück auf. Nur interpretierst du dann dieses Glück und diese Freude, die aufkommt, auf das, was gerade passiert. Da im Leben alles wandelt und der Wandel gewiss ist, gehen diese Strukturen irgendwann mal wieder zugrunde oder sie lösen sich auf oder sie wandeln. Dann kommt etwas in deiner Fassade der äußeren Welt, was vielleicht nicht deiner Kondition entspricht. Dann leistest du Widerstand. Und dann kommt Verengung, dann kommt Leid, dann geht die Freude weg. Und das Leid hat nachher die Resonanz, den Körper zu schwächen, die Gefühle zu verderben, das Denken destruktiv zu machen und das Umfeld so zu kreieren, dass es irgendwie es dir einfach schwer macht im Leben. Und immer dann, wenn die Freude kommt, genau das Gegenteil. Es stärkt die Selbsthaltungskräfte, das Umfeld wird freundlich und so weiter. Und in dieser Kriegsschusterei, in diesem Wandel befindet sich dann der Mensch, wenn er auf der äußeren Suche ist. Ja? Wenn jetzt es beginnt, dass du sagst, auf dieses Karussell habe ich jetzt keine Lust mehr und du gehst nach innen und fängst dann an, dich spirituell auszurichten als Beispiel oder meditativ, wie du es nennen möchtest, dann ist es so, dass du dann immer noch dieselbe Konditionierung hast, aber dann anfängst zu hinterfragen. Dann lernst du praktisch im Endeffekt, das, was ist, zuzulassen. Das heißt, da ist eine Fassade, die nicht deiner Konditionierung entspricht, aber du lernst dann einfach damit zu sein. Du sagst nicht, das ist toll, das liebe ich, das mag ich, das ist meine Vorliebe, das wäre gelogen. Du lässt es einfach so und akzeptierst es so, wie es ist. Dann kann diese Freude wieder aus dem Nichts kommen, ohne dass die Fassade so war, wie du es dir vorgestellt hast. Ohne dass die Umstände so sein müssen, wie du programmiert worden bist. Und dann lernst du praktisch auf relativer Ebene, dass das Glück keinen Namen hat. Dass Freude ohne Ursache ist. Man kann auch krank sein. Das Umfeld kann zusammenbrechen. Es kann auch eine Situation, wie wir heute haben, sein. Wo wir alle sehr eingeschränkt sind. Aber das Glück, merkst du, hat keinen Namen, keine Form. Es kommt einfach, weil du einfach Ja sagst zu dem, was ist. Ein innerliches Ja. Du bist einfach mit dem, wie es ist. Du beobachtest deine Gedanken. Die sagen, nein, will ich nicht. Aber da ist keine Identifizierung dann damit. Dann fühlst du deine Gefühle. Die krampfen und wehren sich und sagen, nein. Aber du merkst, es bringt dich nicht um. Du fühlst es weiter. Dann spürst du deinen Körper. Vielleicht ist er angespannt. Aber du merkst, er kann es ertragen. Und so lernst du, mit dem Widerstand zu sein. Und dann kommt das und dann merkst du, es ist unabhängig von allem. Und dann, wenn du das verstanden hast, weil ich meinte ja eben, Verstehen ist eine wichtige Sache. Wenn du dieses Prinzip, was ich dir gerade erklärt habe, verstanden hast, dann verstehst du, dass es im Endeffekt unendliche Methoden, Wege und Möglichkeiten gibt für jeden Menschen. Aber das Entscheidende ist das Ergebnis der Methode. Und das Ergebnis der Methode ist das, was ich gerade gesagt habe, dass du mit dem Leben so sein kannst, wie es ist. Das heißt, entweder machst du eine Methode, um zu diesem Ergebnis zu kommen, oder du lässt dieses Ergebnis einfach sein und brauchst keine Methoden. Das sind hier zwei Möglichkeiten, die ich dir gerade angeboten habe. Und wenn du einfach sein kannst, und viele spirituelle Suchende scheitern an einem Punkt, sie sagen, ich bin jetzt hier, ich bin still, ich bin gewahr, aber ich spüre den Frieden nicht. Dann lass das doch zu, dass du jetzt einfach keinen Frieden und keine Freude fühlst. Und sei einfach mal damit. Guck mal, wie es ist. Kannst du damit überleben? Guck mal. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auf einmal die Entspannung passiert und dieser Wandel passiert. Sobald wir im Widerstand sind, mit der Totalität, die so ist, wie sie halt ist, ja, sind wir im Konflikt. Und sobald wir im Konflikt sind, sind wir in der Kontraktion. Und das ist dann wieder die Stärkung des Egos und die Erweiterung der Suche. Und es ist sehr wichtig zu verstehen für die spirituellen Suchenden, dass der letzte Haken der ist, dass man nicht bereit ist, zuzulassen, dass man nicht voller Seligkeit und Freude ist. Man muss das ja nicht einen ganzen Tag, wenn man wirklich nur für einen Augenblick diesen Moment, so wie er ist, sein lassen kann, weil das Leben ist nur dieser Augenblick. Es gibt keine 24 Stunden, das ist nur ein Gedanke. Wenn man nur diesen Augenblick sich verzeihen kann, dass man nicht in Frieden, in Präsenz, in Ekstase, in Einheit ist und dass man so viele Gedanken hat, wenn man das einfach einmal nur für einen Augenblick so sein lassen kann, kommt wieder diese Bedingungslosigkeit, diese Unabhängigkeit. Und das scheint eine Methode zu sein, mit der man dann, wie du auch gesagt hast, reift und wächst, wo man durch muss. Das letztendliche Ergebnis wird sein, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Dass du erkennst, das, was du fühlen willst, was du spüren willst, was du in dein Leben integrieren willst, dass du das in Wahrheit bist. Du bist diese Präsenz, die du fühlen und spüren kannst. Genauer gesagt, gibt es nur das. Dann ist es natürlich nicht vorbei, dann hat es natürlich nie begonnen. Dann ist dieses Interview, dieses hier Sitzen, dieses Fragen und die Menschen, die das jetzt schauen und die das dann vielleicht in ihren Alltag integrieren, dann ist das schon alles letzte Wahrheit gewesen.
Und das heißt, dass es gibt dann ja aber, also es hat ja nicht nur dieses, dass man dann damit sein kann, was ist, sondern es gibt dann ja auch so einen Punkt, oder? Wo es so wie so ein Erkennen ist. Mhm. Zumindest wird das oftmals beschrieben. Und wann der passiert oder passieren kann, ist unterschiedlich. Also bei dem einen passiert es halt, wenn er lange Zeit schon das praktiziert und geübt hat, mit dem zu sein, was ist. Und bei dem anderen braucht es ein paar Jahre, kann man das so sagen, und bei dem einen passiert es trotzdem gar nicht, oder ist es immer das Resultat dessen, wenn man das so macht?
Ja, auch eine sehr schöne Frage wieder. Es ist so, weißt du, auf relativer Ebene ist alles richtig, was du gesagt hast. Es gibt Menschen, die haben nie was dafür getan und einfach ist es passiert. Dann gibt es andere, die sind ein Leben lang in den Höhlen am Sitzen und Reis am Essen und am Meditieren und haben eine Feder auf dem Kopf. Und da passiert es dann nicht, obwohl sie ihr Leben lang alles nach Plan machen. Es ist ein Mysterium auf relativer Ebene. Aber das kann man ganz leicht klären, warum es so ist. Es gibt einfach keine 7 Milliarden Menschen. Deswegen kann man auch diesbezüglich nicht wirklich etwas richtig oder falsch machen. Da ist einfach nur Sein, das sich scheinbar 7 Milliarden Mal zeigt. Es ist so ähnlich wie mit dem Meer, mit dem Wasser von mir aus. Da sprechen manche davon, dass es ein Meer gibt, dass das Wellen schlägt. Machen wir mal 7 Milliarden Wellen auf dem Ozean. Aber das stimmt nicht bei genauer Betrachtung. Da ist einfach nur Wasser, das sich bewegt. Die Wellen haben kein Eigenleben. Die Wellen sind Wasser. Und so ist es mit dem Sein. Alles hier ist diese Seinsfühlung, diese Einheit, diese energetische Einheit, wie du es nennen möchtest. Und da gibt es niemand, der tun kann oder nicht tun kann, was er will, der da irgendwas wirklich tun oder halt nicht tun kann. Es ist eher wie so eine Art scheinbarer Traum. Daher, aber wiederum ist der Traum nicht verschieden von der Einheit. Die Einheit ist ihr Traum. Das macht die Sache noch viel mystischer. Das heißt, jeder wird letztendlich seinen eigenen Weg finden. Aber es ist auch so, dass wenn es halt sich so zeigt, dass es ein Prozess ist, ein Weg ist, der sich über Jahre hinweg erstrecken kann, dann am Anfang lernt der Mensch erstmal sich zu zentrieren, seine Gedanken, seine Gefühle zu beobachten, sich zu entspannen. Dann irgendwann kommt er mit dieser Präsenz in Verbindung. Dann wird er intuitiv merken, ja, das ist es. Er wird aber bis zum Ende das Gefühl haben, dass er damit was machen kann. Er wird bis zum Ende das Gefühl haben, dass er es fühlen kann und teilen kann und so weiter. Aber irgendwann mal passiert diese Verschiebung, dass das, was er glaubt zu fühlen, er ist. Und dann ist er nur noch das. Aber wie genau sich das zeigt und was da der beste Weg ist, das kann ich nicht verallgemeinern sagen. Ich weiß, wie es hier war. Ich weiß, wie es bei manchen anderen war. Aber wie es bei dir ist oder wie es bei anderen ist, die jetzt gerade zuschauen, das ist dann eher so eine Art Selbstexperiment. Das wird sich zeigen. Aber das, was schaut, das ist noch mein Hinweis, den ich hierzu geben möchte. Das, was schaut, das wird nicht mehr. Hier ist ja gerade bei euch eine Wahrnehmung. Bei euch allen, die das jetzt schauen. Und diese Wahrnehmung kann ja die Gedanken beobachten, die Gefühle wahrnehmen, den Körper wahrnehmen, das Umfeld wahrnehmen. Dieses Schauen, nicht das Geschaute, was ich beschrieben habe, sondern dieses Sehen als solches, das kann ja nicht erleuchten. Das kann aber auch nicht nicht erleuchtet sein, weil es wird nicht, es wandelt nicht, es ist ständig. Und das ist eigentlich das, was ihr sucht. Ihr sucht das, was euch dabei beobachtet, wie ihr sucht. Erleuchtung ist ein Witz, weil es bereits schon ist. Ein Kartenhaus zu bauen, ist für manche eine Herausforderung. Aber das zu sein, was einen dabei beobachtet, wie man versucht, ein Kartenhaus zu bauen, das kann man ja nicht mehr erreichen oder nicht erreichen. Das ist ja schon. Das heißt, das, was schaut, diese Seinsfühlung von mir aus, die schaut, die ist ja die ganze Zeit da. Denn wir beobachten ja, wir sind ja Zeugen, wir sind ja gewahr, dass wir sind. Da ist ja die ganze Zeit dieses Sehen als solches. Und das ist es schon. Nur das verwechselt sich immer mit dieser Stimme im Kopf, die denkt, ich brauche noch 2 Jahre, welcher Weg ist der beste, bin ich jetzt im Halbsamadhi, im Ganzsamadhi oder was. Wenn das, was schaut, sich nicht mehr mit der Stimme im Kopf verwechselt, jetzt kommt ein Gedanke, wie kann ich das tun? Jetzt nicht versuchen, es herauszufinden, wie man das tun kann, sondern nur den Gedanken sehen, der denkt, wie kann ich das tun? Es ist im Prinzip ist es theoretisch einfacher als einfach. Wenn man wirklich alle Gedanken sieht, für spirituelle Menschen, speziell die spirituellen Gedanken sehen, das ist der Schwerpunkt bei denen, gab es nie eine Suche. Denn das, was schaut, ist ja schon da. Sonst könnte man ja gar nicht dieses Interview sehen und wahrnehmen. Es ist ein Witz, worüber wir hier reden.
Das heißt, irgendwie ist Erwachen was Besonderes und gleichzeitig auch gar nicht dann.
Für das Ego ist es was Besonderes, weil das Ego wird niemals erwachen. Das Ego wird niemals erleuchten. Das Ego ist das Gemachte und das Gemachte kann keine Ursachen setzen. Das Ego ist das Gesehene und das Gesehene kann nicht sehen. Das, was schaut, macht sich nichts aus Erleuchtung. Es ist unerleuchtet. Kann gar nicht anders sein. Das heißt, der Mensch vorne jahrelang geguckt hat, der war das Gesehene. Der hat alles getan. Er musste versagen. Aber das, was die Vincenzo dabei beobachtet hat, beobachtet gerade euch beide. Das wird nicht mehr. Das ist schon. Das, was dich jetzt sehen lässt, übrigens, das, was hier schaut, schaut auch dort. Das, was hier hört, hört auch dort. Es ist bei 7 Milliarden Menschen immer dasselbe sehen, dasselbe hören. Wenn du jetzt eine Reinkarnationstherapie machst und du siehst ja deine ganzen Leben von früher an, ist das nicht dasselbe Sehen, was auch heute sieht? Wird es nicht in 1000 Jahren wieder dasselbe Sehen sein? Ist nicht durch Jesus und Buddhas Augen dasselbe Sehen gewesen, was gerade bei euch schaut? Ist das nicht nur das eine Sein, das schaut, was hört, das wahrnimmt? Und ist das Wahrgenommene von dem, was wahrnimmt, wirklich zwei? Sind die wirklich zwei? Ist nicht alles in Wahrheit das eine Ganze, dass es sich selbst heraus wandelt und schaut und sich selbst erkennt? Also wie gesagt, das, was wir hier machen, das ist auf relativer Ebene für viele Menschen ein Segen. Aber wenn es aus sich selbst heraus klar ist, ist das die Comedy, die es überhaupt gibt.
Ist das Sehen an sich selbst erlebbar oder ist das einfach was, was sich umsetzt?
Sehen ist eigentlich, ja, da sind wir wieder bei diesem Paradox. Ist Sehen eine Erfahrung oder nicht? Das ist hier die Frage. Solange da ein Zentrum ist, ist Sehen eine Erfahrung. Warum? Weil im tiefen Schlaf ist kein Sehen. Man kann in dem sogenannten Alltag Wahrnehmungen haben, man kann in der Traumphase Wahrnehmungen haben, aber im tiefen Schlaf ist keine Wahrnehmung da. Also kann man jetzt sagen, ist Sehen relativ, nicht absolut, denn es ist ja irgendwo eine Unterbrechung im Sehen da. Das, was schaut, wenn wir es jetzt wieder relativ einteilen, ist immer da. Denn das, was Tiefschlaf ist, das, was tot ist, ist das, was du jetzt hier glaubst zu fühlen als Präsenz. In Wahrheit gibt es nur das, was du glaubst, in tiefer Meditation zu fühlen. Diese Energie, diese Präsenz, die du fühlst, ist eigentlich alles, was ist. Nur es wird energetisch seit dem Kleinkindalter so gehalten, dass du das Gefühl hast, dass es irgendeine Erfahrung ist, die kommt und geht. Und jetzt versuchst du mit dem Denken einen Plan zu entwickeln, wie du das 24 Stunden fühlen kannst, damit du endlich erleuchtet bist. Irgendwann mal siehst du den ganzen Salat, den ich hier gerade aufgezählt habe, und dann sagst du dir, Mann, hätte ich doch lieber Fernsehen geguckt. Ich meine, ich habe keinen Fernseher zu Hause, aber es ist nur eine Idee gewesen.
Hat sich denn jetzt dann aber trotzdem Also das heißt, das, was schaut, kann in sich selbst nicht erleben, oder?
Das Schauen kann sich selbst nicht sehen. Das,
ja.
Das, was schaut, kann das Gesehene sehen, aber nicht sich selbst. Das Sehen kann sich selbst nicht sehen. Ich kann Gedanken, Gefühle, Körper und das Umfeld wahrnehmen. Das Sehen selbst kann ich nicht sehen. Aber letztendlich ist nicht die Erkenntnis, dass ich das bin. Und wir spielen den ganzen Tag Neti-Neti, darum geht es natürlich nicht. Denn wer macht denn Neti-Neti? Ist das nicht auch wieder ein Gedanke im Kopf? Im Körper bin ich nicht, Gedanken bin ich nicht, Gefühle bin ich nicht. Wer fragt denn das alles? Was spielt das überhaupt alles? Ist auch wieder nur ein Gedanke. Das heißt, es geht auch nicht darum, den ganzen Tag zu erkennen, ich bin das, was wahrnimmt. Ich bin das wahrnehmende Bewusstsein. Die Formen bin ich alle nicht. Dann bist du weiterhin ein Zentrum, das geboren ist und sterben wird. Weil du bist ja das wahrnehmende Prinzip. Und im tiefen Schlaf bist du ja nicht da. Da gibt es ja nichts zum Wahrnehmen. Also ist das nur so eine Art scheinbare Rückabwicklung. Es ist eine Art, wie etwas gebunden ist, wird es entbunden. Es ist so eine Art Auflösung, eine Deidentifizierung. Ein Prozess der Deidentifizierung ist das, dass man sich erstmal für den Wahrnehmenden hält, für das wahrnehmende Prinzip, wie ich für den Wahrnehmenden. Denn der Wahrnehmende ist ja schon wahrgenommen. Aber es geht letztendlich darum, dass nicht das Schauen, sondern das, was schaut, aus sich selbst heraus klar ist. Und das ist auch schon wieder so eine Sache. Es kann nicht aus sich selbst heraus klar sein, weil es schon immer klar war, weil es nur das gibt. Aber es wird scheinbar so sich zeigen, dass man einfach diese ganzen Verstrickungen, dass die immer mehr ans Tageslicht kommen, dass die gesehen werden, dass sie im Licht aufgehen. Und dann bleibt nur noch das übrig, was schaut. Und danach hast du nicht mehr die Empfindung, dass es Seher, Sehen und Gesehenes gibt. Dann hast du auch nicht mehr die Empfindung, dass ich das wahrnehmende Bewusstsein bin und die Formen bin ich alle nicht. Sondern dann bist du das, was ist. Ich sag dir mal was ganz Interessantes, das fand ich sehr schön, von Ramana Maharshi. Der hat so was gesagt, wie am Anfang sollen wir lernen, uns von den Formen zu distanzieren. Wir sollen sagen, wir sind nicht der Körper, nicht das Denken, um letztendlich zu erkennen, dass wir doch der Körper, das Denken und die Gefühle und alles sind. Das heißt, die sogenannte Auflösung der Identifizierung geht damit einher, dass wir erstmal lernen, uns von bestimmten Sachen zu distanzieren. So, da kommt dann halt dieses Spiel, der Seher ist nicht das Gesehene. Aber letztendlich, in der Einheit bist du das, was ist. Du bist deine Gedanken, du bist deine Gefühle, du bist dein Körper, du bist die Vergänglichkeit, du bist das, was ist. Jetzt könnte jemand sagen, Momentchen mal, dann habe ich ja ein Problem, wenn ich die Vergänglichkeit bin. Nein, hast du nicht. Du hast nur ein Problem, wenn es dich getrennt gibt und dann erfährst du Tod, Leben, Vergänglichkeit, Leid. Dann hast du ein Problem, weil du erfährst das andere. Wenn du aber Leid, Tod, Vergänglichkeit bist, kannst du kein Problem haben, weil du alleine bist. Es gibt nichts Zweites. Du kannst mit dir selbst kein Problem haben, wenn du das eine bist, was ohne ein zweites ist. Man nennt ja auch in Indien den höchsten Zustand auch Kavayali, das heißt absolutes Alleinsein. In absolutem Alleinsein kannst du kein Problem haben, weil du wärst dann das Problem.
Das heißt, dieses eine ist einfach in allem drin, egal was man für ein Wort nehmen würde oder welchen Gegenstand oder welche Tatsache auch immer. Es ist immer das eine, was einfach überall nicht getrennt ist. Also es ist wie in allem, die Substanz ist trotzdem überall die gleiche. Also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber so, oder?
Schön. Es ist nicht drinnen. Es ist das. Eigentlich ist das. Ja, es ist so wie mit dem Wasser. Können wir das Wasser nochmal nehmen? Das Wasser ist nicht in der Welle drinnen. Die Welle ist das Wasser. Es gibt keine 7 Milliarden Menschen, wo Bewusstsein drin ist. 7 Milliarden Menschen sind Bewusstsein als 7 Milliarden Menschen. Das heißt, wenn jetzt jemand jetzt fragt, ja, wie ist die Praxis? Ganz einfach. Schau einfach, was passiert. Wenn du aufstehst und meditierst eine Stunde, dann schau, was passiert. Schau, wie du da sitzt und meditierst. Wenn du dann sagst, jetzt gehe ich mein Tagwerk nach, ich arbeite, ich mache das, hier, dann bin ich in Beziehungen und so weiter. Sei einfach nicht 24 Stunden wachsam, das ist zu anstrengend. 24 Stunden wachsam sein, das ist ja Verspannung pur. Nur jetzt. Das ist einfach. Es ist sowieso immer nur jetzt. Jetzt ist einfach. Nur für diesen Moment. Das ist nicht anstrengend. Und wenn man dann jetzt wachsam ist und einfach schaut, wird man automatisch immer mehr erkennen, dass diese ganzen Abläufe hier oben, die ganzen Vorstellungen, wie man Glück erreichen kann, nur Gedanken sind. Und was bleibt dann übrig? Das, was schaut. Und das ist Glück. Man erreicht das Glück, indem man es nicht mehr sucht. Aber man kann nicht aufhören zu suchen, solange man mit den Gedanken der Suche identifiziert ist. Wenn man aber die Gedanken der Suche sieht und sich damit nicht mehr verwechselt, dann hört die Suche auf. Und dann ist Glück da. Also sehen oder nicht sehen ist hier die Frage. Was kann man tun, um besser zu sehen? Es gibt die gute Gesellschaft, sagt man in Indien. Das heißt, man hält sich da auf, wo eine energetische Anhebung passiert. Dann gibt es natürlich noch den individuellen Weg. Man geht in die Berge, in den Wald, man nimmt sich eine Auszeit, man stellt seine Ernährung um, man macht vielleicht eine Übung, man liest ein tolles Buch und so weiter. Oder den radikalen Weg, man trägt sein Kreuz. Man sagt, dein Wille geschehe. Wenn ich leiden soll, dann leide ich bewusst, einverstanden. Ist auch ein Weg. Es gibt viele Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten vergehen mit dem, der sie praktiziert. Ziel ist es nicht, dass einer übrig bleibt, der durch Möglichkeiten irgendwo angekommen ist. Ziel ist es, dass die Möglichkeiten mit dem vergehen, der die Möglichkeiten glaubte zu haben oder zu praktizieren. Weil jetzt hier, in diesem Augenblick, ihr seht mich sprechen. Ihr seht mich hier sitzen mit einem Hemd und so weiter. Aber hier ist einfach nur diese vibrierende Stille, nichts anderes. Ich habe mich vergessen. Nicht ich habe mich vergessen als jemand, der sich vergessen hat, sondern ich bin das, was vergessen ist. Hier ist nur das. Hier ist nur diese Stille.
Und ist in dieser Stille aber trotzdem noch diese Präsenz da, die Vincenzo beobachtet in seinem Sprechen und wie er hier in den Bildschirm schaut, oder nur noch der Fokus auf der Stille?
Ich beantworte das zweimal. Einmal auf relativer Ebene und einmal etwas absoluter ausgedrückt, weil das ist, das kann man, kann es eigentlich sowieso nicht beantworten, aber ich versuche es noch. Auf relativer Ebene ist es so, es ist alles, wie es immer war und immer sein wird, nur ist es klar, dass alles das ist, was man glaubt, in der tiefen Meditation zu fühlen. Und etwas absoluter ausgedrückt ist hier sowieso nur das. Es gibt gar keinen Vincenzo und kein Interview und keine Stühle und Tische. Das ist nur scheinbar alles. Das heißt, die Suche hört nicht auf, wenn man irgendwas gefunden hat. Du kannst nicht das finden, was dich dabei beobachtet, wie du suchst. Das, was dich bei deiner Suche beobachtet, das kannst du nicht finden. Du kannst ja nicht, wenn du dein Handy in die Tasche tust, irgendwo in deiner Wohnung dein Handy finden, wenn du es in der Tasche hast. Das ist ja nicht möglich. Was ich hier versuche, ist, dass die Menschen aufhören zu suchen. Dass sie einfach still sind und ihre Gedanken beobachten. Beim Kanal Jetzt TV speziell die spirituellen Gedanken beobachten. Wenn man nämlich all seine spirituellen Vorstellungen sieht, ist die Suche vorbei. Aber viele sehen das nicht. Sagen, nein, ich bin das Non-Duale, ich bin das Nichts. Nee, man kann was tun. Ich war in Indien, ich habe 10 Gurus und der eine, der leuchtet in allen Farben. Das wird nicht gesehen. Das wird nicht gesehen. Und deshalb geht die Suche weiter. Erleuchtung, Erwachen ist der natürliche Zustand. Es ist nichts Besonderes. Es ist total unspektakulär. Aber das will das Ego nicht hören. Das Ego sagt, ich habe keine Lust mehr auf diesen Zustand, der in der Welt ist. Ich habe keine Lust mehr auf diese Tagesthemen. Ich habe nicht eine Million gewonnen. Ich möchte jetzt einfach Glückseligkeit, Ekstase. Ich will jetzt erleuchten. Ich will irgendwas Besonderes im Leben haben. Und dann übersehen die, dass das, was schaut, das ist, was sie suchen, was das Besonderste überhaupt ist. Es wird einfach nicht gesehen dann. Aber irgendwann mal gibt es diesen Lehrer, der ist in jedem Menschen vertreten. Und das ist der beste Lehrer, den es gibt. Das war mein persönlicher Lehrer. Und der ist für jeden Menschen da, für jedes Wesen. Und der weiß, wie es geht. Dieser Lehrer, der hat natürlich auch einen Namen. Der ist sehr bekannt, kennt so ziemlich jeder auf der Welt. Ich sage mal den Namen. Der Lehrer heißt Schmerz. Und dieser Lehrer, der macht die Menschen reif. Dass sie irgendwann mal sagen, ich habe keine Lust mehr, nach irgendwelchen Erfahrungen zu streben. Mich interessiert auch nicht mehr, dass ich da. Und dann werden sie still. Und dann auf einmal spielt hier oben die Platte. Ah, das ist die weltliche CD, das ist die spirituelle CD. Und wer oder was nimmt das alles wahr? Keine Ahnung. Das werde ich wohl nie rausfinden. Aber macht auch nichts. Das ist so schön. Dann kann sich dieser Zauber zeigen. Aber solange man Hoffnung hat, man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also in der Hoffnungslosigkeit liegt eigentlich die einzigste Hoffnung, könnte man sagen, für den Suchenden.
Das heißt, du würdest sagen, dass manchmal wird ja auch gesagt, man muss in viele Satsangs gehen und so weiter, damit man und sich Lehrern widmen und dieser Energie, damit man eben überhaupt die Möglichkeit hat zu erwachen oder um das, ja. das heißt, du würdest ja sagen, nein, das, nach der Aussage würde ich jetzt sagen, eigentlich ist es ja wieder nur eine Suche dann oder ein Hoffen.
Ja, pass auf, es geht nicht darum, dass man etwas muss oder nicht muss. Muss gibt es schon mal gar nicht. Das heißt, wenn wir jetzt die Autobiografien spiritueller Lehrer betrachten, gibt es ja manche, die hatten nie einen Lehrer, nie einen Weg und die sind sogar in einer Entzugsanstalt. Ne? Solche Lehrer gibt es auch, ne? Die mit Alkohol und Drogen voll waren. Dann gibt es Lehrer, die sind fast gestorben und dann aufgewacht. Und dann gibt es Lehrer, die haben ein Leben lang vom Meister niedergekniet und die sind natürlich auch aufgewacht. Das heißt, es gibt in der Autobiografie alle möglichen Wege, Erwachenserfahrungen oder Erfahrung mal in Klammern gesetzt. Das heißt, es gibt nicht den Weg, es gibt nur den Weg, den du praktisch gehst und der ist so lange, wie du ihn gehst. So. Und somit kann man das halt niemals verallgemeinern. Das heißt, du schreibst deine eigene Autobiografie letztendlich auf relativer Ebene gesprochen. Und da kann dir keiner sagen, was du musst oder was du solltest. Das heißt, das, was sich letztendlich für dich authentisch anfühlt, dem wirst du nachgehen. Wenn du jemand bist, der jetzt regelmäßig zu einem Satsang geht oder spirituelle Lehrer hat oder vielleicht doch lieber alleine irgendwo im Wald meditiert, wunderbar. Man kann in der Einheit nichts richtig oder falsch machen. Es ist ja alles bedingungslose Liebe, was ist. Es sind ja alles Unikate. Es ist ja dieses schöne, bunte Meer von Blumen. Es ist ja wunderbar. Es wäre ja schrecklich, wenn alle dasselbe machen würden. Und so wird letztendlich jeder Mensch seinen eigenen Weg gehen und seine eigenen Erfahrungen machen. Aber wenn diese sogenannte Verschiebung oder die sogenannte Erwachen aus sich selbst heraus passiert, da Freude ohne Ursache und man weiß, alles ist gut, wie es ist. Alles hat gepasst. Es gibt keinen richtig oder falsch. Ich bin in diese Welt da draußen, ich nenne sie heutzutage auch gerne Psychiatrie, aber ich bin in diese Welt verliebt, ich liebe sie. Sie ist für mich eine Psychiatrie, aber ich liebe sie. Ich bin absolut in sie verliebt und ich respektiere sie so, wie sie ist. Und ich weiß, was sie ist und es ist wunderbar. Und ich gehöre gerne ihr zu, sag ich mal, und gebe mein Bestes für sie. Aber das klingt jetzt alles sehr relativ, aber es ist natürlich alles Einheit, die sich scheinbar als zwei ausdrückt. Wir haben nur diese Sprache. Ich kann ja nicht in den Supermarkt gehen und sagen, guten Tag, ich bin das Brot und ich möchte mich selbst jetzt kaufen als das Brot mit dem Geld, was ich bin. Dann müsste ich nicht nur eine Maske tragen, dann müsste ich wahrscheinlich noch einen weißen Kittel anziehen. Deswegen spreche ich natürlich die Sprache, die alle Menschen sprechen. Hallo, ich bin der Vincenzo. Ich bin so und so alt und ich hätte gerne das und das. Fertig. Das ist Einheit. Ganz einfach alles. Die Einfachheit des Seins. Menschsein. zerbrechlich sein. Das ist das Tolle.
Vincenzo, aus welcher Autorität heraus sprichst du?
Oh, aus welcher Autorität heraus? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Mund geht auf, die Worte kommen, keine Ahnung. Das ist so, wenn du das Wasser fragen würdest, von welchen der sieben Weltmeere kommst du?
Ja. Da sind ja alle verbunden.
Eben. Gibt es überhaupt sieben Weltmeere? Nur weil einer sagt, das sind sieben, ist nicht alles sowieso dasselbe Wasser. So, das ist das Prinzip. Keine Ahnung. Der ist einfach das, die Worte kommen.
Aber in deiner Geschichte sieht es so aus, als wärst du jetzt, wie soll ich sagen, auch in dem Ausdruck von dem, in den Hinweisen, die du gibst, sehr sicher. Ich meine, das war, glaube ich, zu Anfang nicht ganz so. Ne?
Inwiefern genau meinst du das? Was meinst du mit zu Anfang nicht ganz so?
Zu Anfang, als du angefangen hast, öffentlich zu sprechen.
Also ach so.
Jetzt kommt ja. Das alles sehr, doch sehr klar und sehr, das ist so, ne? So ist es.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, schau, das Sein wird nicht mehr. Das Sein ist bereits vollkommen. Das, was schaut, macht keinen Reifeprozess mit. Geht gar nicht. Das heißt, das Schauen, das wahrnehmende Prinzip, das beobachtet dich, den Körper, von mir aus jetzt trennen wir es mal ganz kurz, vom Baby an bis zum hohen Alter. Der Körper wandelt ständig, aber das, was schaut, bleibt immer dasselbe. Aber natürlich auf der relativen Ebene passiert das Sein als Reifen. Das heißt, wenn ich jetzt mein erstes Video mir anschaue, dann hat man natürlich ganz klar gemerkt, ja, irgendwie will er was sagen, aber noch nicht so ganz die Worte kommen dafür passend. Genau, das sind man Erfahrungen, das bleibt auf der relativen Ebene. Das Sein, das scheinbar aus sich selbst heraus reift, genau. Ja, stimmt, habe ich auch beobachtet. Gucken wir mal in den nächsten 10 Jahren dann. Ja, vergleichen wir es dann mit dem von heute.
Ja, das weiß ich nicht.
Vielleicht rede ich ja dann gar nicht mehr, vielleicht schweige ich dann nur noch. Da ist alles gesagt worden. Ihr müsst nur fühlen, nicht mehr reden.
Der Ich-Gedanke oder die Gewohnheit, alles auf ein Ich zu beziehen, hat das eine körperliche Entsprechung auch?
Ja, natürlich. Letztendlich, der Ich-Gedanke setzt sich ja mit weiteren Gedanken, den Gefühlen und dem Körper gleich. Der Ich-Gedanke denkt, da sind Gedanken, das sind dann die nächsten Gedanken, die kommen nach dem Ich-Gedanken. Und dann kommt ein Gedanke, der denkt, die Gefühle, die fühle ich. Der Körper, diese Form, bin ich. Ich atme, ich denke, ich fühle, ich lebe, ich sterbe. Das sind alles nur Kommentierungen, das sind einfach nur Luftschlösser, Gedanken, bla bla bla, nicht mehr und nicht weniger. Und von wem oder was wird das gesehen? Das ist die Frage. Wenn das klar ist, hat es nie einen Gedanken gegeben, einen Ich-Gedanken. Nie. Das heißt, den Ich-Gedanken soll man nicht auflösen. Der soll einfach nur gesehen werden als Ich-Gedanke. Und dann hat es nie einen gegeben. Das ist das, was Ramana Maharshi eigentlich sagen wollte die ganze Zeit. Es geht nicht darum, irgendwas loszuwerden. Wenn man jetzt irgendwo sitzt und sagt, ich muss den Ich-Gedanken loswerden. Wer sagt denn, dass man den Ich-Gedanken loswerden muss? Ist es nicht auch wieder ein Gedanke? Ein Super-Ego, was wieder ein Super-Ego macht, damit man auch schön dein ganzes Leben lang nach dem sucht, was einem dabei beobachtet, wie man sucht. Einfach nur sehen, da ist ein Ich-Gedanke, der jetzt sich das alles vorstellt, der denkt, ich lebe, ich atme, ich meditiere oder mich gibt's nicht. Man kann ja auch den ganzen Tag denken, ich bin nicht, mich gibt's nicht. Der ist keiner, keiner zu Hause. Kann man ja auch den ganzen Tag denken, ist auch ein guter Gedanke. Aber das, was das wahrnimmt, das ist die Lösung. Das heißt, man soll einfach nur sehen, was man nicht ist, statt zu glauben, dass man das ist, was man sieht. Und dann passiert diese Verschmelzung. Ganz einfach. Jetzt sofort, jeder Mensch kann jetzt sofort. Es braucht keine Zeit. Zeit ist sogar noch relativ gesprochen die Stärkung des Intellekts.
Würdest du sagen, Es muss einfach stimmig sein, dass es passiert in dem Moment.
Nein, es hat keine Bedingung und keine Voraussetzung. Aber nur weil es keine Bedingung und keine Voraussetzungen hat, heißt das nicht, dass es jetzt passieren wird bei jedem. Aber die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit ist 100%, weil es halt bereits so ist, wie es ist. Da ist ja der Gedanke, ich gucke gerade das Interview und höre zu. Interessant, was der da erzählt. Da ist aber auch ein Bewusstsein, dass das gerade wahrnimmt, diesen inneren Dialog, den man mit sich oder den man gerade innerlich führt. Und wenn das gesehen wird, ist man sofort im wahrsten Sinne des Wortes bei sich. Und da gibt es dann nichts mehr, was man erreicht hat oder noch erreichen könnte. Nur, es passiert halt scheinbar selten, dass man in dem Moment bei sich ist. Es kommt sofort immer ein neuer Gedanke. Jetzt höre ich das Video. Was hat denn der andere gesagt? Ich vergleiche das mal. Jetzt probiere ich das mal. Ich teste das mal. Ich denke nochmal, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber. Ne? Die Kommentierungen. Wenn man wirklich nur jetzt den Gedanken sieht, der gerade da ist, dann ist man out of Denken. Dann ist man jenseits des Denkens. Da ist dann das wieder klar. Das ist ja das, was im Endeffekt in der Kindheit passiert ist. Da ist einfach das Sein scheinbar aus sich selbst heraus, nennen wir es mal so, zurückgetreten. Und sofort passierte dadurch Identifizierung. Dieses Zurücktreten ist Identifizierung. Und jeder Gedanke, bin ich, bin ich, bin ich. Und dann das Sein, da wo es steht, bildlich gesprochen, kann aber weiterhin beobachten, dass dieser Prozess des Verwickelns passiert. Und sobald man die Gedanken sieht, die gerade aufsteigen, egal welche, besonders die spirituellen Gedanken sehen, die sind die wichtigsten für die scheinbaren Suchenden. Dann ist es nicht vorbei, dann hat es nie begonnen. Denn das, was schaut, kann sich ja nicht wandeln. Das ist ja immer dasselbe. Das ist ja das Unvergängliche. Dasselbe, das sich nicht wandelt. Und dann wird es natürlich noch schlimmer. Dann beginnt die Verschmelzung nach der Verschiebung. Dann ist sogar das Vergängliche die Einheit.
Ja. Ich muss nochmal zurück zu der Frage, die ich eben gestellt habe, weil ich meinte es eigentlich ein bisschen anders. Ich meinte also nicht, dass in dem Ich-Gedanken auch eben der Körper drin vorkommt, also dass auch der Körper auch gedacht wird, mein Körper, das bin ich, sondern, sagen wir mal, eine Angst sitzt zum Beispiel irgendwo im Körper und oder eine Verspannung oder ein Gefühl, was nicht gefühlt wird, gibt im Körper irgendwie eine Region, wo das Ich sitzt quasi, also wo man zum Beispiel auf körperlicher Ebene auch durch energetische Übungen irgendwie hingehen könnte, also hingehen im Sinne von mit der Aufmerksamkeit.
Verstanden, was du meinst, ja. Schau, jede Empfindung im Körper, die was mit Spannung und Schmerz zu tun hat letztendlich, kann natürlich den Ich-Gedanken stärken. Kann, muss aber nicht. Das heißt, wenn jetzt sowas wie scheinbares Erwachen passiert ist, ja, also nur scheinbar, dann natürlich ist das nicht mehr möglich. Dann kannst du voller Schmerzen sein und trotzdem ist klar, das ist nur Einheit alles. Aber tut trotzdem weh. Das ist ganz klar. Vielleicht sogar noch mehr, weil man noch genauer hinfühlt, weil man nicht so viele Gedanken im Kopf hat, die einen vom Schmerz ablenken. So, wenn man mehr Energie hat, hat man ja für alles mehr Energie. Nicht nur für die schönen Dinge, wenn man es mal relativ betrachtet. Aber einen bestimmten Punkt, wo man nachher draufdrücken kann, wo man dann nachher irgendeinen Impuls setzen kann, dass man den Ich-Gedanken besser ausradiert, sage ich jetzt mal, ne? Falls du das gerade meinst. So ein Punkt ist mir natürlich nicht bekannt. Ich weiß natürlich, dass es aus der Yoga-Lehre, dem Chakra natürlich auch, dass das Herzzentrum gibt, wo auch das der Punkt ist, wo man letztendlich, Ramana sprach auch darüber, dass der Ich-Gedanke dort praktisch drin aufgehen kann, wenn man das Herz öffnet, dass das ganze Blockaden noch löst, das Energiesystem. Gut, das sind Wissenschaften für sich, die haben natürlich auch ihren Platz und hier und da haben sie natürlich auch ihre Wirkung. Aber letztendlich wäre das natürlich eine schöne Sache, wenn es im Körper irgendwelche Zonen gibt, wo man den Ich-Gedanken besser auflösen kann. Aber wiederum, alles, was den Körper entspannt, entspannt auch das Denken. Das muss man sagen. wenn es gibt einen Weg, der Baseto, der ist sehr interessant. Yoga zum Beispiel dient ja dazu, auch Blockaden im Körper zu lösen, wenn man jetzt die Körperübungen macht. Das heißt, man verkrampft sich vielleicht teilweise erstmal oder man löst Spannungen, aber hinterher ist man entspannt. Und wenn man danach sich still hinsetzt, kommt man viel tiefer, als wenn man voller Spannungen und Muskelkrämpfen sich hinsetzt und versucht zu meditieren. Und wenn es dir jetzt gelingen würde, durch irgendeinen Druckpunkt, durch irgendeine Massage, durch irgendein Verfahren, welches auch immer, den Körper total zu entspannen, da gibt es ja auch diese eine Methode, da versucht man Menschen zurück in die Zeit zu bringen, wo man noch praktisch im Mutterleib war. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, wie man die nennt. Also man geht in eine Wanne mit warmem Wasser, mit Körpertemperatur, Wasser. Also man versucht praktisch wieder diesen Zustand zu erzeugen, wo man sich bei der Mutter geborgen gefühlt hat und eins gefühlt hat noch. Und wenn es einem durch irgendwelche Verfahren gelingen sollte, einen in eine totale Entspannung zu bringen, kann man auch wirklich dahingehend kommen, dass man den Ich-Gedanken sehr gut beobachten kann. Etwas zu tun im Außen, um aufzuwachen, das sage ich direkt, ist nicht möglich. Es sei denn, es passiert als das Sein. Weil warum kann man niemals etwas tun, um vollständig aufzuwachen im Außen? Weil es gar kein vollständiges Aufwachen gibt. Weil es gar kein Erwachen und gar kein Träumen gibt. Das Problem ist, solange Identifizierung passiert, haben die Menschen, die mir zuhören, das Gefühl, dass sie jetzt schlafen, ich scheinbar wach bin und irgendwas vermitteln könnte, damit sie auch wach sind. Was ich versuche zu erklären ist, dass es kein Erwachen und kein Träumen gibt. Es gibt nur Einheit. Man kann halt nur im Außen etwas vorbereiten, um zu erkennen, dass es kein Erwachen gibt. Das heißt, den Ich-Gedanken so gut fixieren oder erkennen, dass er keine große Auswirkung mehr auf das System hat. Das ist möglich. Aber das Letztendliche, da sprechen wir dann von Gnade.
Und wenn du joggen gehst, Vincenzo, dann genießt du es auch, wenn nachher dein Körper entspannter ist dadurch?
Ja, natürlich, klar. Wenn ich mich jetzt anspanne, ist es natürlich für mich genauso unangenehm wie für jeden anderen. Und wenn ich mich entspanne, ist es natürlich auch viel angenehmer. Ja, was du eigentlich fragen willst, ist, wie ist das generell? Also, das ist eine große Herausforderung, das immer zu versuchen, zu beschreiben, anzudeuten. Der Friede, wir nennen das mal das Sein, der Friede, die Einheit, wie wir es nennen wollen, diese Seinsfühlung von mir aus, die ist bedingungslos. Das heißt, sie ist ohne ein Zweites. Aber sie kann natürlich auch als das Leben sein, als das Menschsein sein. Und da gibt es bei jedem Menschen Leid und Glück, Schmerz und Entspannung. Ne? Also es gibt keinen Menschen, keinen Guru auf der Welt, der nicht mal Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen hat. Das ist nicht möglich, sage ich mal. Vielleicht gibt es einen, gut. Das ist dann irgendjemand, den man nicht sieht, der in irgendwelchen goldenen Büchern geschrieben steht. Aber in der Regel ist, solange ein Körper da ist, auch das Leid da. Das ist in der Regel so. Und der Unterschied ist, und das kann man nur bildlich erklären, niemals genau erklären, wenn du Kopfschmerzen hast, dann hast du Kopfschmerzen. Wenn es aus sich selbst heraus klar ist, wer das, was du wirklich bist, hast du auch Kopfschmerzen. Aber da ist klar, was Kopfschmerzen sind. Und wenn du weißt, was Kopfschmerzen sind, tun sie zwar immer noch weh, sind aber anders, sind dann, also die Seligkeit ist nicht übel, möchte ich eigentlich sagen. Man kann leiden, aber das Leid ist milder, wenn man weiß, wer man wirklich ist. Man weiß, wer oder was man wirklich ist. Das heißt, die Gesetzmäßigkeiten, die Naturgesetze, die bleiben. Wie du gesagt hast, wenn ich laufen gehe, fühle ich mich danach entspannter, als wenn ich den ganzen Tag auf der Couch sitze und ein Stück Kuchen nach dem anderen reinstopfe. Ja. Aber wenn ich es machen würde, wäre es trotzdem immer noch milder, weil klar ist, wer oder was das alles wirklich ist. Aber die Kommunikation, weiß ich, kommt nicht rüber, die ich jetzt bringe, weil es ist nicht möglich. Ich kann nicht erklären, wie Sitzen und Stehen gleichzeitig ist. Aber das ist gleichzeitig. Sitzen und Stehen ist gleichzeitig möglich. Wenn man weiß, wer da was man ist, kann man leiden und trotzdem ist da eine Süße im Leid drin, weil der Frieden ist nicht übel. Aber das jetzt zusammenpacken, dass das Gehirn drüben, ich verstehe, das ist nicht möglich. Ich glaube, in 10 Jahren kriege ich das auch nicht hin.
Ja, ich habe aber schon eine Ahnung davon, vielleicht weil ich es selber schon ein bisschen erlebt habe. Aber ja, ist es nicht eigentlich sogar kontraproduktiv, sich damit zu beschäftigen, weil dadurch vielleicht Vorstellungen geboren werden und man diesen dann nachjagt?
Was, sich mit was beschäftigen? Mit Spiritualität? Oder?
Nee, also zum Beispiel, indem man sagt, naja, wie schön das sein kann, nicht identifiziert zu sein.
Nein, das hat keinen Nachteil. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus sprach davon, wenn ihr werdet wahrhaft furchtlos. Das heißt, die Dunkelheit sollst du anschauen, weil du das Licht der Welt bist. Du sollst sie nicht meiden, um irgendwelche Vorteile zu haben. Denn du, für den du dich hältst, wirst eh nie Vorteile haben, weil du das Gesehene bist. Das, was du wirklich bist, ist das, was dich dabei beobachtet, wie du nach Vorteilen strebst. Und das braucht vor nichts Angst zu haben. Es ist die Einheit. Ich sage immer, rein ins Verderben und erkennen, dass ihr unantastbar seid. Also rein in die Spiritualität, rein in das Erleuchtungssuchen, rein in den ganzen Vermutungen, die man hat auf dem Weg. So könnt ihr erkennen, dass ihr unbefleckbar seid. Ihr seid das, was schaut. Ihr seid das, was nicht berührt werden kann von all dem. Wie ist das im Nahen Osten, das Gleichnis? Der Lotus, die Blüte der Erleuchtung, diese wunderschöne Blüte. Wo wächst sie raus? Aus dem Gold? Aus den Diamanten? Aus der Wiese? Nein, aus dem Schlamm, aus dem Dreck wächst sie heraus. Und sie bleibt dann letztendlich unberührt, wenn sie einmal rausgewachsen ist. Das ist diese Metapher. Das, was ihr seid, wächst in Herausforderungen. Das, was ihr seid, offenbart seine Stärke in der Dunkelheit. Also rein ins Verderben, rein in die spirituelle Suche und der Hoffnung, irgendwann mal werde ich erleuchtet sein. Kann alles nicht schaden. Irgendwann mal wird diese CD oder beide CDs, die weltliche CD, die spirituelle CD oder welche CD man sonst noch im Kopf hat, vielleicht noch eine non-duale CD, irgendwann wird das alles gesehen, gehört. Und dann passiert die Verwechslung nicht mehr. Und dann ist eh alles derselbe Salat gewesen. Das ist ein Vorschlag von mir. Muss man alles nicht machen. Man kann auch weiter suchen.
Aber das hieße ja, man geht dann zum Satsang und macht alle Dinge immer noch und guckt nur eben, dass man nicht dahin geht und sagt, jetzt meditiere ich hier, sondern dass man sich einfach dabei beobachtet, wie man da sitzt und meditiert und vielleicht eine Hoffnung hat und das einfach sich die ganze Zeit anguckt und sozusagen das Programm, man das Programm weitermachen kann, wie gewohnt, wie du auch vorhin gesagt hast, man kann sich auch vor den Fernseher setzen, aber das ist eben nicht um etwas zu, sondern nur die Beobachtung dabei, was passiert und wenn ein Um kommt, das zu beobachten, dass da ein Um im Kopf kommt, oder?
Krass. Knapp hast du es verfehlt. Das macht nichts. Du bist trotzdem dabei. Schau, fast, weil da ist zu viel von dir drinnen. Da ist das Gesehene. Du hältst dich ja für deine Gedanken. Sonst würdest du das alles nicht fragen. So. Und du tust zu viel von dem, was du sehen kannst, deine Gedanken, mit denen du dich aber gerade verwechselst, deswegen denkst du, dass du das bist. Aber normalerweise kannst du deine Stimme genauso hören, wie ich deine höre. Also das, was hier schaut, schaut auch dort, in anderen Worten. Wenn du jetzt im Satsang sitzt und sagst so, ich beobachte jetzt einfach nur alles und so und ich bin da und da. So. Nee, die Show, die fließt 100%, wie sie fließen will. Und da ist immer das Sehen. Du brauchst das Sehen nicht einzuschalten. Das, was schaut, ist doch immer da. alles, was du im Leben erfährst, kannst du doch nur erfahren oder drüber nachdenken oder jetzt berichten, weil das wahrnehmende Prinzip da war. Und das wahrnehmende Prinzip ist ja nicht nur dann da, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Plan. Ich werde jetzt auf den Vincenzo hören und beim nächsten Satz sagen, mich genau beobachten, wie ich da sitze und denke, irgendwo ankommen zu können. Das kannst du natürlich machen, aber das, was das Sehen, von dem ich spreche, ist immer vor allem. Das Sehen, von was du gerade gesprochen hast, kann man noch sehen. Mein Sehen kann man nicht sehen. Verstehst du, wie ich das gerade meinte, in der Ideologie gerade? Das heißt, nein, du gehst zum Satz an und da ist Aufmerksamkeit. So, und dann richtet sich automatisch die Aufmerksamkeit mehr auf das auf, was aus Aufmerksamkeit ist. Und währenddessen beobachtet die Aufmerksamkeit halt alle möglichen Szenarien, wie jetzt sitze ich, jetzt ist die Energie gerade ganz stark, oh, jetzt ist sie gerade wieder weg, ich nehme mal wieder Kontakt mit dem Lehrer auf, ah, jetzt kommt sie gerade wieder, wunderbar, der schaut mich an, hoffentlich schaut er jetzt nicht weg. Und diese ganzen Geschichten, die man hat. So, das wird einfach alles gewahrt, wahrgenommen, gesehen. Und da kommt automatisch nachher die Ordnung wieder rein. Die Ordnung in dem Sinne, dass man einfach genau weiß, was man nicht ist. Aber das letztendliche Ziel ist nicht zu wissen, was man nicht ist. Das letztendliche Ziel ist es, zu wissen, was ist. Und da ist halt die Verschmelzung wieder. Das heißt, das ist nur ein scheinbarer provisorischer Zustand, dass du dich als eine Art Zeugenbewusstsein gewährst. Das ist nicht die Endstation in dem Sinne. Die Einheit, könnte man sagen, ist die Konstante. Wo du, der Lehrer und der Schüler, alle eins seid und du nicht mehr weißt, wer oder was getrennt ist davon. Das ist letztendlich das Ziel. Aber hast den Unterschied verstanden, den ich meinte? Ne? Du sitzt da und was passieren will, passiert. Du mischst dich da nicht ein. Aber falls du dich einmischst, beobachtest du, wie du dich einmischst. Mein Motto ist, du kannst nichts richtig machen. Du kannst nichts falsch machen. Viele Menschen fragen mich, wie ist das mit dem Widerstand? Ja, sei mit dem, was ist. Kann ich nicht. Ich bin direkt gegen das. Ja, dann sei mit dem, was ist. Wie? Ja, wenn du irgendwo bist und du hast Widerstand gegen das, was ist, dann beobachte deinen Widerstand gegen das, was ist. Viele Menschen denken, sie dürfen keinen Widerstand haben, sonst stärken sie das Ego. Das Ego wird gestärkt, weil man Widerstand gegen den Widerstand hat. Nicht, weil man Widerstand hat. Widerstand gegen etwas zu haben, ist ganz normal. So sind wir alle programmiert worden von klein an. Aber Widerstand gegen den Widerstand zu haben, das lässt einen ein Leben lang auf der Suche sein. Aber den Widerstand gegen den Widerstand zuzulassen und zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. In diesem Augenblick, ich habe Widerstand, ich habe Neid, ich habe Hass, ich habe Wut, ich habe Zorn und ich habe sogar Widerstand, dass ich Widerstand habe, weil ich will lieber keinen Widerstand haben, damit ich schneller erleuchten kann. Das alles wird doch gesehen, sonst könnte es doch nicht sein. Und das, was schaut, wird nicht mehr, das ist schon. Und dann passiert wieder die Verschmelzung und dann auf einmal Peng, es ist nur noch Einheit, nur noch Frieden. Dann werden die Gedanken kreativ. Dann wird man wahrscheinlich nicht mehr etwas suchen, was oben ein zweites ist. Aber ich setze immer noch abends gerne auf meine Couch im Wohnzimmer, ohne Fernseher, ohne irgendetwas und starre dann irgendwie eine knappe Stunde durch den Raum. Ich kenne die Möbel, die Bilder alle auswendig in diesem Raum nach den ganzen Jahren. Aber ich sehe die alle gar nicht mehr, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist wunderbar. Dann kommt irgendjemand rein und sagt, was machst du da? Mach doch irgendwas an oder so. So, ach, das passt schon alles. Das ist die Kunst. Es gibt Menschen, die setzen sich vor einem Baum oder vor einer weißen Wand. Sehr langweilig für das Denken. Passiert nicht viel. Aber das ist absolute Glückseligkeit. Die können Stunden davor sitzen und man hat kein Problem. Dann gehen andere ins Kino und langweilen sich, weil der Film nicht spannend genug ist. Also das die Wahrheit, das ewige Leben, wie Jesus es nannte, ist von nichts getrennt. Es ist nicht, es ist keine Wahl. Ich lebe genau im Prinzip wie jeder normale Mensch auch. Vielleicht etwas anders schon. Okay, das muss man schon sagen. Ich bin auch nochmal ein spezieller Fall. Also ich lebe schon etwas anders. Aber letztendlich bin ich immer noch Mensch. Ich setze mich auch auf eine Couch, ich gucke auch Computer, ich gehe auch einkaufen, ich fahre Auto. Also es geht nicht um das, was passiert oder was nicht passiert, sondern da ist das Wissen aus sich selbst heraus, was alles ist, was scheinbar passiert. Und dann sind wir wieder beim ewigen Leben.
Und wieso hast du keinen Fernseher? Um dich nicht ablenken, weil du das als Ablenkung erlebst?
Nein, deswegen nicht. Also, das ist ganz interessant, das passt gerade ganz gut. Also, früher hatte ich einen Fernseher. Und wenn mir einer gesagt hätte, vor 18 Jahren, du wirst irgendwann keinen Fernseher haben, hätte ich den ausgelacht. Weil ich bin früher mit Fernseher eingeschlafen, weil ich hatte Schlafstörungen mein Leben lang. Zu viel Theater im Unterbewusstsein, schätze ich mal. Und dann habe ich mir immer abends diese Space Night, diese Weltraumaufnahmen angeguckt, weil ich da immer eingepennt bin, so langweilig war. Das war immer so mein Einschlafmittel. Und dann bin ich mit Fernseher eingeschlafen und morgens war er noch am Laufen. So. Und dann irgendwann mal hat das Leben halt so gespielt, dass dann das Denken gesagt hat, es muss jetzt nach innen gehen und drinnen irgendwas suchen. So. Und dann habe ich mir gedacht, so den Fernseher tue ich jetzt weg. Genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Das ist Ablenkung. Außerdem wollte ich mir nicht die Tagesthemen angucken. Das hat mich immer runtergezogen damals. Also habe ich den Fernseher in den Keller getragen. Ich glaube 6, 7 Jahre lang. Und dann irgendwann mal durch tägliches, ich habe also praktisch wie in einem Zen-Kloster gelebt. Zwar im Westen, aber auch war ich arbeiten, aber ich habe so ein bisschen Zen in meinen Alltag gebracht. Und dann irgendwann mal nach 7, 8 Jahren habe ich gedacht, wo sich das so ein bisschen gefestigt und stabilisiert hat, kann man ja auch ab und zu mal einen Film gucken. Dann habe ich den Fernseher wieder raufgeholt, einen Film angemacht und wieder weggebracht. Das waren dann die nächsten Jahre. Und dann gab es irgendwann mal eine Phase, hat mich der Fernseher einfach nicht mehr interessiert. Dann habe ich ihn einfach ausgesteckt und irgendwo als Dekoration gelassen, damit die Leute, die mich besuchen, denken, dass ich normal bin. Und das war dann viele Jahre so. Aber jetzt ist es wirklich passiert, wo du es gerade sagst, dass vor 3 Wochen ich diesen Fernseher verkauft habe und jetzt seit 3 Wochen noch nicht mal mehr zur Dekoration einen Fernseher habe. Aber ich kann auch jetzt ins Kino gehen. Da, das, was ohne ein zweites ist, kann man nicht ablenken. Aber das klingt jetzt so, als ob ich gesagt hätte, dass ich das bin, was ohne ein zweites ist. Nein, das meine ich nicht. Da ist nur das, was ohne ein zweites ist. Der Vincenzo ist nicht die Einheit. Der ist Einheit scheinbar als Vincenzo. Aber der Vincenzo ist nicht die Einheit. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt ja manche Menschen, die drehen das andersrum. Die sagen dann, ich bin die Einheit, ich bin das Höchste, ich bin bla bla bla. Ich sag's lieber andersrum, der ist nur Einheit.
Da ist nur Einheit und man fällt darunter einfach. Also, wie du sagst, diese Welle, die nur Wasser ist. Und letztlich keine Welle.
Im Endeffekt spielt es keine Rolle, ob die Welle sagt, ich bin der Ozean oder ob der Ozean sagt, ich bin die Welle. Im Endeffekt spielt es keine Rolle. Es kommt dasselbe im wahrsten Sinne des Wortes raus. Aber um zu kommunizieren, finde ich es immer angenehmer. Ich mag es nicht, wenn Menschen mich als einen spirituellen Lehrer sehen oder als Guru betrachten und irgendwie mich so anbeten oder so. Das mag ich überhaupt nicht, weil das total falsch ist. Das fühlt sich für mich absolut falsch an. Weil es gibt nur dasselbe. Die Menschen, die kommen, leuchten genauso. Das ist alles dasselbe. Also ich wäre der schlechteste Guru, den es auf der Welt gibt, wenn ich Leute irgendwie weismachen müsste, dass ich der Meister bin und sie seien die Schüler. Ich finde das, für mich fühlt sich das einfach falsch an. Aber es ist nicht falsch, weil jeder Mensch braucht, was er braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht. Das ist eine sehr gute, eine sehr starke Weisheit ist das. Man kann nicht sagen, alle Menschen brauchen dasselbe. Es gibt Menschen, die haben einen Stock auf den Kopf bekommen und sind aufgewacht. Und dann gibt es Menschen, die hat man erzählt, du bist das Höchste, du bist das Höchste. Und die glauben heute noch, dass sie das Höchste sind. Das heißt, jeder kriegt, was er braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht. Das heißt, jeder Mensch, der anders denkt, fühlt und handelt als ich, habe ich absolute Wertschätzung für. Weil ich weiß, das Ganze ist eins und das Ganze muss die Vielfalt sein auf relativer Ebene. Und ich bin für Vielfalt, für verschiedene Ausdrucksformen. Ich bin dafür, dass es auch viele Menschen gibt, die es halt ganz anders machen als ich. Aber was ich mache, ist auch nicht schlecht. Das kann man auch so stehen lassen.
Du hast ja gesagt oder erzählt, dass du eine Tochter hast, ne? Mhm. Wie redest du mit ihr? Redest du mit ihr wie auch mit anderen Menschen, weil du sagst, man glaubt ja an dieses Ich, oder versuchst du sie schon anders da ranzuführen?
Mhm. Da habe ich ein Experiment gemacht. Ich habe vom Baby an das Experiment gestartet. Ich wusste, dass ich scheitere, das war mir schon klar, aber ich wollte es gerne wissen. Ich habe alles versucht, damit diese Basisidentifizierung nicht passiert. Aber ich wusste, dass sie passieren wird, aber ich wollte es einfach rausfinden. Und sie ist natürlich passiert. Auch so genau zu dem Alter, wie ich es sonst auch immer gerne sage. Und es war sehr interessant, alles zu beobachten. Sehr vieles konnte ich auch nachher in meine Lehre einbauen, weil ich es halt live gesehen habe, wie das Einheitsbewusstsein sich immer mehr kontrahiert in das Ego. Das habe ich alles live Tag für Tag miterlebt. Und wiederum ist natürlich etwas schon da natürlich hängen geblieben. Das heißt, jeder Mensch auf relativer Ebene hat natürlich sein Schicksal, sein Umfeld. Ich hatte andere Eltern natürlich, als sie hat. Und daher hat sie jetzt natürlich einen anderen, scheinbar eine andere Entwicklung als ich, wenn man das jetzt so vom Alter her vergleichen würde. Sagt ich damals und sie jetzt und so weiter. Der ist natürlich, die Identifizierung ist natürlich passiert, aber der ist natürlich eine sehr große Öffnung ist da. Größer manchmal, als ich wirklich dachte. Also da sind wirklich Phänomene am passieren, ich denke, wow, nicht schlecht. Das ist so sensibel, so offen, so feinfühlig. Besonders für feinstoffliche Sachen. Sehr sensibel. Und ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie da weiterhin sich die Reise entwickelt. Denn das Sein ist ein Mysterium natürlich, das ist ganz klar. Das heißt, wenn ich jetzt mich nehmen würde, wie ich als Kind aufgewachsen bin und konditioniert worden bin, also ich hatte eine sehr gute Kindheit, ein sehr gutes Leben, habe immer alles bekommen, alles perfekt gelaufen als Kind, aber wenn man jetzt diesen spirituellen Aspekt reinbringt, müsste ich eigentlich so ein Mensch sein, der niemals jetzt dieses Interview hier geben kann. So wie bei mir die Konditionierung gelaufen ist. Und dann gibt es ja manchmal Kinder, wo man von klein an alles macht und tut, sie perfekt fördert, weißt du, so das volle Programm mit alternative Schule, biologische Nahrung, alternative Medizin, weißt du, so von klein an so eine Art Elite-Kind praktisch auch geht. Und da kann es dann sein, dass diese Kinder trotzdem ein Leben lang weiter am Schlafen sind und nicht aufwachen. Wie Kinder, die dann eine schwere Kindheit hatten, die vielleicht sogar auch in Entzugsanstalt waren in der Jugend, das sind ja vielleicht die, die aufwachen. Also das Sein ist ein Mysterium, das ist mir klar. Man gibt als Eltern sein Bestes, aber letztendlich ist es Gottes Wille, könnte man auch sagen, was sich zeigt oder nicht zeigt. Ja.
Wie hast du das denn probiert, dass du quasi diese Basisidentifizierung nicht förderst, sondern sogar vermeidest? Hast du ihr nicht gesagt, du oder ja, wie hast du das, würde mich jetzt interessieren.
Ja, das wesentliche Wirken ist natürlich das auf relative Ebene gesprochen, das Energetische. Ich war sehr oft bei ihr. Und es ist ja die Ausstrahlung, die die Menschen wach macht. Es sind ja nicht die Worte, die wir hier reden. Es ist ja das, was man durch die Kamera sehen kann. Das Leuchten, die Augen, die Ausstrahlung. Es ist das, was rüberkommt, dieses Fühlen, diese Öffnung. Wenn man dann live einen Menschen bei sich hat, man ist in dieser energetischen Anhebung, wenn wir es mal so jetzt benennen wollen. Ne? Wir haben halt nur die Sprache. dann ist das natürlich das A und O. Ich brauche ja nicht einen Mensch zu sagen, dich gibt's nicht, der ist nur Einheit, nichts ist hier passiert. Ich kann ihm ja sagen, dich gibt es und du musst was tun, sonst wirst du es nicht schaffen. Aber wenn dann diese Wirkung da ist, dann automatisch ist die Resonanz und dann weiß man, was redest du da für ein Blödsinn? Wer muss was schaffen? Also es ist die Wirkung. Das heißt, ich war sehr oft bei ihr, die Wirkung war da. Und natürlich, sobald das Spielen begonnen hat, das heißt so das dritte Lebensjahr, wo man auch anfing, dann zu verstehen mehr, zu kommunizieren, habe ich natürlich die ganzen sogenannten Impulse, die ich vielleicht jetzt hier oder irgendwo anders präsentiere, spielerisch im Spielen integriert, so dass das im Unterbewusstsein auch aufgenommen wurde. Verstehst du? Das heißt, so eine Art gespieltes Satsang, könnte man sagen. Also kannst du dir praktisch was darunter vorstellen, oder?
Ja, die Idee kann ich schon nachvollziehen, aber wie es praktisch ausgesehen hat, kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Genau, das wusste ich. Zum Beispiel, Kinder spielen noch Figuren. Dann nimmst du einfach ein paar Figuren und spielst dann eine Art, wie so eine Art Familienaufstellung nach. Ich habe so eine Art Familienaufstellung. Also, oh, guck mal, der junge Mann, der ist jetzt traurig. Warum? Ja, der hat seinen Arbeitsplatz verloren. Und dann kommt dann eine andere Figur und sagt, aber guck mal, ist das nicht nur ein Gedanke? Geh doch mal nach innen. Verstehst du? So eine Art, versteht ihr jetzt, was ich meine? So eine Art Familienaufstellung mit, was ist das, Playmobil-Figuren, weißt du so? Und dann, na, muss man kreativ sein. So, gut. Ich war sehr kreativ und habe dann wirklich die sogenannten Weisheiten. Ich habe sogar die Geschichte des Buddhas nachgespielt, die Geschichte von Jesus nachgespielt. Also ich habe wirklich diese ganzen Impulse an Biografien und Charakteristiken und Lehren spielerisch, artgerecht und kindgerecht natürlich, ist ganz klar, nachgespielt. Plus die Auswirkungen, also aber natürlich auch geachtet mit der Ernährung und das, also von allem nur das Beste, auf relativer Ebene gesprochen. Wer weiß, was schon das Beste ist, also ne, vorsichtig gesagt. Es war nicht umsonst, aber die Identifizierung ist passiert und die ist da. Und ich weiß nicht, von wem sie das hat, aber die ist auch nicht ohne manchmal. Ja. Aber das ist wunderbar. Das muss so sein. Ich wusste es auch schon vorher. Und das gehört dazu. Weißt du, wenn man in der Identifizierung steckt, möchte man da gerne schnell raus. Ich hatte 14 Jahre lang stärkstes Leid und viele Depressionen. Die Erinnerungen sind natürlich da, auf relativ eben entsprochen. Wenn aber scheinbar es vorbei ist, scheinbar, ne, dann betrachtest du das menschliche Dasein ganz anders. Dann sagst du, schön ist es, einen Körper zu haben, Gefühle zu haben, verletzlich zu sein. Du erkennst einen spielerischen Tanz in diesem energetischen Austausch. Irgendwie fängt das Menschsein auch irgendwann mal an, Spaß zu machen. Und dann sind auch schon alle Ecken und Kanten mit vorprogrammiert drinnen. Man stellt sich schon auf Ecken und Kanten ein, weil man weiß, die werden kommen. Zum Beispiel diese Zeit heutzutage. Ne? Ich sage den Namen nicht, damit das Video nicht irgendwie jetzt näher blockiert wird oder so. Deswegen sage ich immer diese Zeit. Ich denke, alle wissen, was ich mit dieser Zeit meine, mit den Einschränkungen. Das ist ja eine Herausforderung für viele Menschen. Ist jetzt egal, welche Sichtweise man dazu hat. Es ist in beiden Fällen eine Herausforderung. Man ist eingeschränkt und im Endeffekt die Menschen, die jetzt nur das Glück kennen, indem man seine Fassade ausrichtet nach seinen Vorlieben und Programmierungen, die haben natürlich es jetzt besonders schwer. Es sei denn, sie nutzen es, um mal herauszusuchen oder zu finden, dass das Glück keinen Namen hat, dass man auch in einer Zeit der Einschränkung grundlos in Frieden sein kann. Und selbst diejenigen, die das schon rausgefunden haben, hier und da, haben ihre Schwierigkeiten. Weil sie sind ja vielleicht auch gewöhnt, mal irgendwie irgendwo hinzureisen, mal irgendwie hier und da sich irgendeine Auszeit zu gönnen. Oder manche brauchen einfach einen gewissen Freiraum und so. Und das ist eine sehr herausfordernde Zeit. Aber sie hat natürlich auch ihren Zweck, weißt du? Das passiert ja nicht umsonst. Versteht ihr das? Es passiert nicht umsonst, dass wir in dieser Zeit gelandet sind. Das Sein ist ja synchronistisch, es ist ja holotropisch, es macht ja mit einem Akt für alle 7 Milliarden das Recht. Sagen manche, nee, kann nicht sein. Es gibt ja manche Menschen, die denken, sie sind wach und sie brauchen das nicht mehr. Nee, auch für wache Menschen kann das eine gute Zeit sein. So wie wir alle denken, fühlen und handeln, so gestalten wir letztendlich unsere Realität. Das ist auch die Einheit als das Ganze, das sich so relativ zeigt. Und irgendwie haben die Menschen es ja geschafft, mit ihren Denken, Fühlen und Handeln, kollektiv gedacht, uns so etwas zu kreieren. Und somit ist es das jetzt, was sich zeigt, was im Prinzip angenommen werden will, von allen Seiten. Statt dass man dagegen weiter Widerstand leistet. Und wenn die Menschen lernen, es anzunehmen, und das geht natürlich nur über Bewusstwerdung, dass sie wissen werden, was sie sind, dann brauchen wir auch so eine Zeit nicht mehr. Dann kommen wir auch alle in eine andere Welt, eine andere Zeit, könnten wir sagen, eine artgerechtere Zeit. Aber solange die Menschen überwiegend schlafen, mit ein paar Ausnahmen, ist das einfach die Heilung da draußen. Das ist das Heilungsangebot, ein radikales Heilungsangebot. Es ist dieser Lehrer, von dem ich eben sprach, den jeder kennt, der mit dem Namen Schmerz. Das muss sein. Und dann kann man auch so eine Zeit in einem anderen Licht erkennen. Und trotzdem sein Bestes geben, um dort eine Art Übergang zu finden, in eine Art Normalität wieder. Aber wie innen so außen, solange die Menschen nicht normal sind, weil sie glauben, nur Fiktion zu sein, braucht man auch diese Zeit im Außen, damit man motiviert ist, kollektiv nach innen zu gehen. Denn der Mensch, der gut schläft, wacht nicht auf. Der Albtraum macht wach. Ich sehe das als Chance heute.
Du hattest vorhin mal gesagt, dass draußen so eine Psychiatrie eigentlich, draußen so die wandelnde Psychiatrie. Mhm. Aber gleichzeitig hast du ja auch gesagt, dass es so toll ist, im Körper zu sein und diese ganzen Emotionen und so, dass das alles viel freier und spielerischer verläuft und es schön ist, im Mensch zu sein. Wie meinst du das dann draußen, wenn du das siehst, mit Psychiatrie?
Ja, genau. Das hatte ich eben gesagt. Schau, ich habe gesagt, die Welt da draußen ist für mich wie eine Psychiatrie. Mhm. Aber draußen ist das Sein, das nach sich selbst sucht und dann im Außen ein Heilungsangebot bekommt, und das ist Schmerz, um endlich mal nach innen zu gehen und es zu erkennen. Das nenne ich relativ gesprochen eine Art Psychiatrie. Aber ich habe gesagt, ich liebe dieses Leben, ich liebe dieses Sein, ich liebe diese Psychiatrie, es ist toll. Und das ist jetzt wieder dieses Mysterium, was ich eben versucht hatte, mal anzudeuten, aber es ist natürlich nicht möglich. Der Frieden ist nicht übel. Das da draußen ist alles Einheit, das ist Frieden, das ist Sein, das sich zeigt. Das ist nicht übel, das ist wunderbar. Und dann ist es vergeben, wenn es auch als Psychiatrie sich zeigt. Buddha hat es vielleicht ganz schön gesagt. Buddha sagte, wer wahrhaft versteht, verzeiht allem. So kann man auch eine Psychiatrie verzeihen und diese Zeit auch weitgehend genießen im Rahmen der Möglichkeit. Und verstehst du es jetzt, was ich meinte?
Also, ja, ich glaube, also natürlich spielt sich das Ganze da draußen ab. Aber in dem Moment, wo man in diesem Frieden ist, ist trotzdem eine Liebe da und es ist keine Abwehr mehr dessen. Mhm. Aber trotzdem sieht man es als, ich meine, Psychiatrie ist ja auch ein verrücktes Spiel. Ich meine, Psychiatrie heißt ja, die Menschen schlafen, also vielleicht, weil du ja auch gesagt hast, die Menschen schlafen noch.
Ja.
Und das vielleicht ein Spiel des Unbewussten dann ist, was wieder ein Spiel des, also des einen ist, aber...
Das ist richtig, was du sagst. Ja, es geht darum, dass auf der relativen Ebene das Ziel des Lebens ist es, aufzuwachen. Punkt. Das gilt für alle Menschen. Und Aufwachen ist jetzt einfach mal so ein Begriff. Das heißt, das Sein zu sein, was man sowieso schon ist. Es ist schwer, das alles zu erklären, weil alle Worte haben immer irgendwelche Ecken und Kanten. Und das ist jetzt genau das, was die Menschen kollektiv brauchen, um wacher zu werden, indem man sie ein bisschen mehr einschränkt. Zumal leiden ja heute nicht alle. Ihr müsst eine Sache verstehen. Die Apokalypse ist für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Denn bei der Apokalypse geht es um die Gläubigen sind irgendwo auf einem Berg, wo das Wasser nicht kommt, oder sind auf einer Arche Noah drauf. Das heißt, dieses Beispiel jetzt mal, das mir jetzt in diese Zeit zu bringen, die Menschen, die wach sind, profitieren von dieser Zeit. Es ist nicht so, dass alle Menschen jetzt hier Probleme bekommen. Viele Menschen profitieren gerade von dieser Zeit und sagen, schade für viele Menschen, aber mir selber geht es gerade sehr gut in dieser Zeit. Das heißt, die sind nicht in Resonanz mit diesem Leid, weil sie das Leid nicht mehr brauchen. Sie helfen aber dann den Menschen, die im Leid sind, da wieder rauszukommen. Das heißt, die Menschen, die jetzt nicht im Leid sind, ja, tun ihr Möglichstes, um anderen zu helfen und zu unterstützen. Aber die Menschen, die gerade im Leid sind, die sind nicht zu bedauern. Das ist das, was sie brauchen, um aufzuwachen. Wenn ich im Leben alles bekommen hätte, was ich wollte, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ich bin froh, dass ich nicht bekommen habe immer, was ich wollte. Ich bin froh, dass ich immer bekommen habe, was ich gebraucht habe. Stell mal vor, ein Kind würde alles bekommen, was es will. Dann wäre, glaube ich, Diabetes schon vorprogrammiert. So, und dieses Beispiel kann man erkennen. Der Mensch kriegt immer, was er braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht. Und diese Zeit ist einfach ein Ausdruck des kollektiven Bewusstseinszustandes. Und das ist halt eine radikale Phase. Das heißt, die Menschen geben jetzt schnell immer die Schuld irgendwelchen Figuren oder irgendwelchen meinen Dingen, die man nicht sehen kann. Also immer wird irgendetwas jetzt die Schuld zugeschoben. Das ist schuld, der Faktor ist schuld. Diese ganzen Keime sind schuld und so weiter. Das ist der Bewusstseinszustand. Der ist, wie er ist. Und das ist die Reflexion im Außen des Bewusstseinszustandes. Und wenn man das jetzt meistert, ist auch der Bewusstseinszustand angehoben kollektiv. Wenn das jetzt ein paar Jahre braucht, dann bleibt es ein paar Jahre so. Wenn es jetzt zügiger geht, wenn die Menschen klarer werden, dann wird sich auch das Äußere wandeln. Das Äußere ist einfach immer nur eine Reflexion des Inneren. Und da wir zu 7 Milliarden hier sind, ist es halt alles miteinander verbunden. Aber wie gesagt, nicht alle haben jetzt großes Leid in dieser Zeit. Nicht alle. Manche, die es brauchen. Nicht jeder braucht das Leid. Ich selber leide nicht in dieser Zeit. Ich habe kein Leid in dieser Zeit. Ich wundere mich, ich staune, ich verstehe vieles nicht. Also ich verstehe es, aber ich sage, das ist für mich schwer begreiflich alles. Aber irgendwo sehe ich auch, es geht nicht anders. Irgendwie geht es nicht anders. Vielleicht ging es anders, aber dann würde das anders auch nicht viel anders aussehen vielleicht.
Das heißt, du meinst, die Krise ist, ich würde ja als Krise bezeichnet, ist überwindbar, wenn die Menschen die Herausforderung annehmen und nach innen schauen und nicht mehr diesen Blick haben auf irgendwelche genau Personen oder Keime.
Es ist im Endeffekt ein Zusammenspiel von allem. Ne? Aber das Primäre, das Zentrum muss natürlich im Inneren sein, weil viele Menschen, weißt du, ich gebe dir da ein Beispiel. Ich mache es so ein bisschen versteckt. Devaseto wird direkt verstehen, was ich meine. Jesus hat zum Beispiel gesagt, ich habe keine Eltern. So. Wenn er sagt, ich habe keine Eltern, heißt das auch unter anderem, er ist nicht manipulierbar, nicht konditionierbar. Unbestechlich. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich möchte später, und dann kommt die Mutter, dann kommt der Vater, nein, du wirst später Feuerwehrmann und fertig. Ah, wenn ich das jetzt tue, lieben mich meine Eltern nicht mehr, und dann geht es mir schlecht, ich brauche die Anerkennung, ich brauche den Applaus, ich will berühmt sein, ich will einen Titel haben. Wenn ich jetzt irgendwas tue, dann kann man mir den Titel wieder wegnehmen, weil es ein Privileg ist. Also man macht sich abhängig. Und dann kommt ein Mann, der sagt, ich habe keine Eltern. Und was liebt man schon mehr als die eigenen Eltern? So, wenn er Jesus gesagt hat, ich habe keine Eltern, hat er auch gesagt, ich habe keine Partei, keine Politiker, ich habe keine Experten für Gesundheit, ich habe, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Der Mann ist dann unbestechlich, der ist klar, der sieht, der schaut, der weiß, der lässt sich nichts erzählen, der sieht die Wahrheit, Punkt. Wenn das bei allen Menschen so ist, ist diese Zeit heute vorbei. Solange das nicht so ist, ist sie einfach ein Ausdruck unseres Bewusstseinszustandes. benebelt sein, verwirrt sein, identifiziert sein. Ich will damit nicht sagen, dass das keine Auswirkungen mit sich bringt. Das heißt, das Bewusstsein erschafft natürlich die Realität. Und da kann es natürlich Faktoren geben, die einen umbringen können, natürlich. Aber es gibt viele Dinge, die einen umbringen können. Nicht nur keine. Hungersnöte. Andere Faktoren, die passieren können. Unbewusstheit. Also man kann viele, wie sagt man, die Mehrzahl. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Tod zu erlangen. Viele. Nicht nur einen, vor dem alle gerade Angst haben. Es gibt noch viele andere. Und wenn man einen weglässt, hat man 99 andere provoziert. Das ist ja auch wieder so ein Zeichen von einem nicht so reifen Bewusstseinszustand. Das ist das, was vielleicht auch man nochmal sehen müsste. Ich will damit sagen, das, wo was alle Angst haben, habe ich zum Beispiel gehabt. Ich hatte Anfang des Jahres, lag ich 4 Wochen flach. Das, wo was alle Angst haben, habe ich 4 Wochen, flach gelegen. So. Und daher bin ich natürlich kein Leugner von denen, weil ich ja gespürt habe, dass das schon ordentlich ist und auch nicht für jeden was ist. Das habe ich gespürt. Das ist nicht für jeden was. Das ist schon anstrengend gewesen. Aber nichtsdestotrotz, der Bewusstseinszustand, ja, der sowas überhaupt erschafft, der überhaupt das alles so kreiert, wie es ist, das ist die Lösung. Es geht nicht darum, dass wir ein paar Figuren austauschen. Da kommen dann ein paar andere Figuren hin. Das ist ungefähr so, wie wenn man unbewusst ist und sagt, ich suche einen Menschen, der mich liebt und der mich erfüllt. So, und dann trifft man jemanden, dann heiratet man und dann nach einer Woche hört man, so, jetzt staubsaugt man hier und mach mal. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann lässt man sich scheiden, heiratet man wieder jemand Neues, vielleicht neue Haarfarbe, vielleicht vom neuen Land irgendwo. Und nach einer Woche sagt dann der Partner auch, ja, jetzt mach mal mit Haushalt. So, ich will damit sagen, wenn wir die Figuren, die Schablonen austauschen, wird sich nichts ändern. Das heißt, die Quelle muss einfach umschalten. Wenn du dich gut fühlst, was für Gedanken kommen da? Schlechte oder, also schlechte anfühlende Gedanken oder kreative Gedanken, wenn du dich gut fühlst?
Ja, positive, ja, eher kreative.
Wenn du dich schlecht fühlst, kommen negative Gedanken. Das ist das Gesetz der Anziehung. So, wenn die Menschen jetzt einfach die Schablonen draußen austauschen, ja, aber solange sie doch ein negatives Gefühl ausstrahlen von, ich bin nur ein Mensch, der höchstens 100 Jahre lebt und ich muss jetzt schnell meine Fassade kreieren, damit ich ein paar Glücksmomente habe. Aus so einem Bewusstseinszustand zu leben, erschafft doch immer so eine Fassade, die wir heute haben. So ein Wunder, dass wir erst heute da drin leben und nicht schon viel früher das so extrem gekommen ist. Aber da gab es ja andere extreme Sachen, die schon gekommen sind, die vielleicht auch wiederkommen können. Das heißt, das globale Ziel ist es, dass die Menschen die Fülle erkennen, denn die Fülle erschafft daher im Außen auch die Erfüllung. Und solange das nicht passiert, braucht man sich nicht mit Schablonen zu beschäftigen und Schuldige zu suchen. Wenn wir wieder zu Jesus zurückkommen, was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge und siehst deinen Balken nicht, den du selber hast? Das heißt, der Finger, der muss immer aufhören, nach da zu gehen, der muss einfach nur nach hier gehen, nach innen. Und aus dieser Liebe heraus einfach wahrzunehmen und zu leben und zu sein, ist sehr ansteckend. Dann hat diese Zeit von heute ihren Zweck erfüllt. Und sie wird ihren Zweck erfüllen. Das, was wir heute erfahren in dieser Zeit, das ist Gottes Wille. Und das wird seinen Zweck erfüllen. Die Menschen werden reifen. Aber mal was Positives gesagt, ne, zu heute. Werden alle.
Gibt es da noch bei dir manchmal Dinge, also jetzt zum Beispiel die Zeit hast du ja schon gesagt, das regt dich, also passiert bei dir nichts, also du, dir geht's gut. Ja, aber gibt es noch Situationen oder auch Menschen im Alltag oder so, oder vielleicht ja auch in der Familie oder so, wo du dann merkst, da passiert Reibung und da wirst du aufgebracht oder siehst du das immer aus dieser Perspektive, das, was da jetzt ist, muss gerade sein, ist gut so und du bleibst ruhig?
Also da ist nur die Perspektive und die Perspektive hat nichts damit zu tun, dass man immer ruhig bleibt. Das heißt, in der Einheit kann man nichts falsch machen und nichts richtig machen. Ist aber kein Freischein für das Ego. Das Ego kann denken, egal was ich mache, alles ist Einheit. Ne? Dann gibt es so Egos manchmal, beobachte ich, die sagen dann, alles ist Einheit, alles ist Gottes Wille. Dann benehmen die sich schlecht, dann machen die irgendeinen Blödsinn oder wissen genau, dass das unehrenhaft ist. Aber die haben dann so diese Ausrede, alles ist Einheit, wenn Gott mich anders haben wollte. Verstehst du, was ich meine? Das kann man ideologisch dann nachher als Ego ausnutzen, um sich so eine Art Freischein zu gewähren. Da wird natürlich ein sehr guter Lehrer kommen und der nennt sich Schmerz. Der wird das alles ganz schnell irgendwann mal unterbinden in diesen Fällen. Aber was du meinst ist, ob nach dem sogenannten Erwachen, was es nicht wirklich gibt, immer noch Momente geben kann, wo man halt all seine energetischen Qualitäten zum Ausdruck bringt.
Genau, wo man noch getriggert wird beispielsweise, ja. Zum Beispiel Wut oder sonstiges Ärger, vielleicht auch in Rage gerät.
Ja, es ist so, das Sein passiert als Menschsein, also auch als Vincenzo-Sein. So. Und um als Menschsein funktionieren zu können, brauche ich ja alle Qualitäten. Liebe, Hass, Wut, Zorn, Trauer, sonst bin ich ja impotent, sonst bin ich ja kein Mensch, sonst bin ich ja ein leerer Raum, der einfach nur irgendwo rumsteht und sagt, ich bin der Raum des Nichts. So. Da brauchst du kein Mensch sein, da machst du ja nichts praktisch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin und es kommt eine Gefahr, muss ich Angst haben, sonst kann ich als Mensch sein nicht funktionieren. Dann geht der Körper drauf. Die Angst schützt mich in dem Moment. Wenn ich bedroht werde, muss ich auch eine Art Verteidigung oder Wut oder Angst auch entwickeln, damit auch ich wieder da diesen Körper als Menschsein schützen kann, um den Fortbestand zu sichern. Das heißt, du wirst weiterhin nach dem sogenannten Erwachen mit allen Gefühlen und Gedanken funktionieren und du wirst das tun, was in dem Moment getan werden muss. Und manchmal hilfst du jemandem, wenn du etwas strenger bist und manchmal hilfst du jemandem, wenn du etwas sanfter bist. Das heißt, ja, wenn mich jetzt jemand triggert oder ärgert oder bedroht oder wie auch immer, werde ich natürlich auch auf die Situation entsprechend reagieren. Ich weiß natürlich nicht, wie ich reagieren werde, weil dafür müsste eine Situation sich erstmal präsentieren. Aber ich werde natürlich nicht drüber nachdenken, ob sie richtig oder falsch ist, sondern es wird einfach das passieren, was aus der Bewusstheit herauskommt. Und man weiß nicht, was kommt. Devaseto war mit mir in München beim Satsang, hat 3 Tage gefilmt. Dann sind wir durch eine Stadt gefahren, es war heiß. Wir waren ausgehungert, wir haben keinen Parkplatz gefunden und er hat sich gewundert, dass ich so ruhig geblieben bin die ganze Zeit. Erinnerst du dich?
Ja.
Wo du am Schluss gesagt hast, komm, fahr jetzt endlich ins Parkhaus, ist irgendwann mal genug. So, also ruhig geblieben. Wenn du so Hunger hast und so lange, und davor war Satsang 4-5 Stunden und so, ne? Das kann passieren. Aber es kann auch passieren, dass ich mal sage, so, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich lasse das Auto jetzt einfach stehen und hole mir was zu essen und fertig. Das kann auch passieren. Das ist beides dasselbe Sein. Sonst ist ja wieder ein Ego da, das sagt, ich bin leuchtend. Ich bin immer ruhig, ich bin nie sauer, ich bin immer happy. Was meinst du, wie viele Menschen in Zen-Klöstern aufwachen, die vom Meister mal richtig angeschrien werden oder einer um den Deckel kriegen? Das ist so eine kitschige Vorstellung, dass man als erwachter Mensch, was sowieso schon ein Fehler in sich ist, so zu reden, so immer 1 Meter über dem Boden schwebt, nur noch von Licht sich ernährt und dann immer sagt, da läuft gerade ein Kind auf die Straße. Alles gut, alles das Sein. Das ist totaler Quatsch.
Aber ich meine jetzt auch Situationen wie beispielsweise, ich weiß nicht, so normale Alltagssituationen, da auch wie man das mit einem Partner so haben kann. Man geht irgendwie zum Beispiel in den Supermarkt oder sonst was und es passiert irgendwas und dann denkt man, oh, das ist jetzt nicht fair. Oder und weißt du, da kommen ja bei manchen Menschen, die können ja ausflippen.
Ach so. Und
so, ich meine jetzt, also so Angstreaktion, okay, aber auch solche Situationen ist es dann so, dass man einfach die Gefühle wahrnimmt und deswegen ruhig bleibt, weil man eben einfach wahrnimmt, was in einem vor sich geht, oder springt man auf sowas gar nicht mehr an?
Das also wenn ich allein unterwegs bin, ist es in der Regel friedlich. Wenn jemand mit manchmal einkaufen geht, besonders in der heutigen Zeit, kann manchmal etwas passieren. So, also kann es manchmal so, wie du gerade gesagt hast, irgendwie auch mal hier und da vielleicht irgendwie ein Kommentar oder sowas kommen. Aber also wenn man mich ärgern will, dann muss man sich Mühe geben. Also bis ich sauer werde, muss man sich wirklich Mühe geben. Das schafft nicht jeder. Also da muss man sich Mühe geben. Das Einzige, woran ich mich jetzt erinnern kann in der letzten Zeit, da kann ich auch die Reaktion sagen, ich stand an der Kasse und mir rutscht die Maske immer runter. Bei mir, die Maske bleibt nie auf der Nase drauf. Sie rutscht einfach immer runter, dass ich Luft kriege. Ich weiß nicht warum, das ist einfach Zufall bei mir. So, dann hat eine Frau hinter mir gestanden mit einem kompletten radioaktiven Anzug oder Raumfahrtanzug, die war auch mindestens 3 Meter entfernt und hat dann von Weitem geschrien, junger Mann, ziehen Sie bitte sofort die Maske an, heute sind wieder 500 Menschen gestorben oder so. Und ich sagte, okay, danke, und habe die Maske hochgezogen und fertig. So. Das ist so meine Art. Ich diskutiere nicht, ich rechtfertige mich nicht und ich erkläre mich nicht. Also bei mir ist es schwierig irgendwie, da sowas zu provozieren. Aber gut, die Psychiatrie ist alles möglich, ja. Aber in der Regel ist das bei mir alles sehr friedlich und sehr ruhig.
War das früher aber anders? Also ist das jetzt erst durch diesen ganzen Prozess, dass sich das so verändert hat? Oder bist du als Mensch so? Oder ist der Mensch Vincenzo so?
Gut, okay. Was du meinst, ja gut, also vor dem Erwachen war das natürlich etwas anders. Der Vincenzo ist eigentlich ein netter Mensch von Natur aus. Aber nach dem Erwachen war er noch ein bisschen milder. Das muss man schon sagen, ja.
Okay.
Aber er ist nett. Also.
Das heißt, es wird innen drin gar nichts mehr ausgelöst in Form von, selbst jetzt, wenn man das nur beschreiben würde, nicht mit einem Wort, sondern in Form von, dass dann Energie hochgeht oder so. Nee, es bleibt einfach ruhig.
Weißt du, wenn du weißt, dass das Gegenüber unschuldig ist, dann hast du auch eine andere Einstellung. Das ist das Entscheidende, was du, glaube ich, wissen möchtest. Weißt du, die Menschen, die sauer sind oder die aggressiv sind, die sehen sich einfach nur nach Glück. Ein Mensch, der glücklich ist, ist friedlich. Ein Mensch, der glücklich ist, der will keinen Krieg. Der will keinen Konflikt. Der ist zufrieden. Der fragt sogar, wie kann ich dienen? Wenn ein Mensch vor mir aggressiv ist oder unverschämt ist, dann weiß ich, er ist nicht in Frieden. Er sehnt sich nach Liebe. Und dann ist er Mitgefühl da, weil ich denke, Junge, du badest da drin gerade. Es gibt nur das, was du suchst. Verstehst du, was ich meine? Es ist schwer, sich angegriffen zu fühlen, wenn du die Motivation deines Gegenübers kennst. Die Menschen wollen einfach nur glücklich sein. Und sie werden ja von klein an in die falsche Fährte gelockt. In welcher Schule, in welcher Kita, in welcher Uni wird dir beigebracht, das Glück hat keinen Namen? Ist doch klar, dass die Menschen alle teilweise verrückt sind. Die Basis haben sie ja nicht beigebracht bekommen. Willst du glücklich sein, dann kämpfe. Du hast 7 Milliarden Konkurrenten. Möchtest du reich sein, viel Geld haben, dann musst du gegen alle kämpfen. Du musst dich durchsetzen. Du musst besser sein, sonst schaffst du es nicht. Dann ist ja klar, dass Menschen für Geld Leute umbringen. Dann ist doch klar, dass alle nur auf Profit gucken. Dann ist doch klar, dass demnächst das und das passiert und alles so und so demnächst sein wird. Das ist doch ganz klar. Aber wenn du glücklich bist, dann bist du nicht mehr im Wettkampf. Du hast das Höchste erreicht. Dann ist es dir doch egal, ob der eine ein Hochhaus hat und du unter der Brücke bist. Glück ist Glück. Glück ist nicht übel. Den Menschen fehlt das einfach. Dieses allein das theoretische Wissen, willst du glücklich sein, sei still. Allein dieses Wissen fehlt. Für mich ist das ganz klar, dass das in diese Richtung kommen musste alles. Ja, weil, wie gesagt, auch die Viren sind das Sein. Es ist alles das Sein. Es ist alles Ausdruck einer energetischen Qualität. Aber wie gesagt, es gibt noch eine gute Nachricht vielleicht, eine ganz spezielle. Wenn du in einen Raum gehst, der stockdunkel ist, also richtig dunkel, dass man nicht mehr die eigene Hand sieht, dann ist es dunkel. Das Ganze hat das Kollektiv vielleicht sehen. Sobald du ein kleinen wenig Licht machst, ist es immer noch dunkel, aber der Raum ist nicht mehr wirklich dunkel. Es ist schon etwas Licht drin. Und so kannst du erkennen, wenn ein Mensch das hier hört und sagt, ich gehe jetzt nach innen und öffne mich für diese Fülle und bringe sie in den Alltag, in die Welt, ist der Raum da draußen schon nicht mehr dunkel. Das heißt, der schöne Spruch, was du in der Welt sehen willst, musst du zuerst hineinbringen. Das heißt, das Ziel ist es, dass jeder Mensch da, wo er ist, einfach nur schaut und wahrnimmt, ah ja, und dann kommt das, dann ist das schon da. Und das tut seine Bühne. Wir müssen nicht alle auf einer Bühne stehen und 100.000 Menschen um uns herum müssen sich versammeln, dass man denen die Weisheit sagt. Es reicht, dass du unerkannt bist, dass dich niemand kennt, aber du einfach bewusst durch die Stadt läufst. Das reicht. Die Menschen kriegen das mit, unbewusst, aber sie kriegen es mit. Ein paar Wochen später beginnen sie anders zu träumen. Nur weil du bewusst herumgelaufen bist. Das Ego kann das nicht einschätzen. Das Ego denkt, das ist ja nur so ein bisschen Energie, was man ausstrahlt. Das Ego weiß nicht, was das ist. Das, was man in tiefer Meditation fühlt, das ist Gott, das ist das Göttliche. Das Ego kann das nicht einschätzen. Das Ego weiß nicht, was das ist. Das Ego nennt es auch Seinsfühlung oder Einheit. Das Ego weiß nicht, was das ist. Das ist unbeschreiblich. Und es ist nicht machtvoll, es ist die Macht. Es ist das, was Macht ist. Es ist nicht zu unterschätzen.
Gibt es eine Übung, die man auch im Alltag anwenden kann oder wo du sagen würdest, da sollte man sich drauf fokussieren? Ja, also sagen wir, man kommt jetzt als Mensch, der eben noch unbewusste Seiten hat, und es bewegt sich im Alltag. Und dann trifft er ja auch auf Dinge, die ihn irgendwie aus der Balance bringen oder aus diesem Frieden. Wie geht es damit dann umzugehen? Damit still zu sein und es einfach zu beobachten, was im Inneren passiert? Oder darf Reaktion sozusagen, okay, das ist jetzt wieder die Frage nach dem Richtigen, ne? Darf Reaktion passieren? Wahrscheinlich passiert das, was passieren soll, damit man sich...
Das alles selber jetzt beantwortet. Dann hast du dich erinnert, was ich eben gesagt habe und hast es selber beantwortet. Ja, es ist individuell, aber die Kernlehre aller Techniken oder die Essenz aller Techniken und Übungen ist Zeuge sein. Das ist die Essenz. Jede Übung, die du machst, du lernst dich als Sehen zu verstehen, dass die Konditionierung des Denkens wahrnimmt, das ist die Essenz jeder Übung. Wenn du bei einer Übung nicht dahin reinfällst, also dahin gehst, dass du das Wahrnehmende bist, das die Gedanken wahrnimmt, ist die Übung destruktiv. Es geht einfach nur darum zu erkennen, ich bin nicht die Stimme im Kopf und dann kommt automatisch die Verschiebung und dann ist dann nur noch das. Aber solange ein Gedanke unbeaufsichtigt bleibt, bist du ein spirituell Suchender, der Fortschritt auf seinen Weg macht.
Aber man kann doch gar nicht alle Gedanken wahrnehmen. Also ich merke, dass ich manche Gedanken bewusst, dass manche Gedanken bewusst wahrgenommen werden und manche nicht.
Genau.
Wie soll man das machen, jeden Gedanken wahrnehmen? Das ist so schwer.
Oder? Ja, wie gesagt, ich rede nicht mit den Gedanken gerade. Gedanken denken, ich kann ja nicht alle Gedanken bewusst wahrnehmen. Es gibt ja bewusste und unbewusste Gedanken. Das sind die Gedanken, die gerade denken bei dir. Aber ich rede nicht mit deinen Gedanken. Ich habe mit mir gesprochen, also mit dir. Das, was hier schaut, was da schaut, mit dem habe ich gesprochen. Und das hat kein Problem, alles, was hier ist, war und sein wird, wahrzunehmen. Weil es ist ja das Selbst. Es ist die Verwechslung der Ebenen. Solange sich das Bewusstsein mit seiner eigenen Schöpfung den Gedanken verwechselt, relativ gesprochen, ist da einfach suchen. Und wenn immer wieder gesagt wird, ich rede nicht mit deinen Gedanken, ich rede mit das, was wahrnimmt, nicht mit deinen Gedanken, dann erkennst du dich als Gedanke. Und das, was dich als Gedanken erkennt, ist sofort Einheit. Das braucht keine Zeit, jetzt hier sofort. Aber das Denken will das nicht hören. Das Denken will hören, gut, okay, jetzt haben wir zwei Stunden geredet. Was machen wir jetzt? Komm, ich hole den Block, den Stift. So, jetzt, was machen wir? Das liebt das Denken. Das Denken mag nicht. Die Gedanken mögen mich nicht. Eure Gedanken mögen mich nicht. Weil ich sage, wo die Gedanken nichts zu tun haben. Ich sage, um euch geht es nicht. Es geht um das, was ihr seid. Das, was hier schaut, was da schaut. Und das erkennt sich indirekt, indem es sich erkennt, indem es weiß, was es nicht ist. Und das sind die Gedanken, mit denen man sich von klein an verwechselt. Also circa auf den dritten Lebensjahr. Also wenn du die nächste Frage oder was auch immer aussprichst, und dir genau dabei zuhörst, deine eigene Stimme hörst, wird die Frage, während du sie fragst, sich schon verändern, weil Bewusstheit auf einmal da ist. Wenn du jetzt vollkommen bewusst bist, kannst du mich nicht mehr fragen, welche Übung sollte man jetzt machen. Das ist ausgeschlossen, das ist unmöglich. Nur wenn die Aufmerksamkeit nicht jetzt bei dir ist und du nicht fühlst, was du bist und wahrnimmst, dann hast du wieder die Kapazität zu fragen, okay, gleich ist das Interview vorbei, was mache ich dann? Ich frage ihn nochmal schnell, was ich dann machen kann. Dann kann die Frage passieren. Aber wenn du jetzt vollkommen bei dir bist, weil die Aufmerksamkeit da ist, dann überlegst du dir überhaupt, was machst du eigentlich da? Worüber reden wir eigentlich? Worum geht's? Ja, also guck, du wolltest was sagen, aber es ist rausgekommen. Der Mund ging sperrbar, aber kein Wort kam raus. Die Gnade hat begonnen. Gnade wirkt, siehst du? Toll. Ja. Sie ist schon fast am Ende im Samadhi. Guckt schon. Zeigt. Lachen hört nicht mehr auf, wisst ihr? Schön.
Vincenzo, ich frage dich noch was Praktisches zum Abschied. Sind jetzt so deine Angebote in dieser leicht verrückten Zeit?
Ja, ich habe einmal einen YouTube-Kanal, Meditation TV, bitte abonnieren. Und da kommt dann jede Woche ein Live-Chat, den ich auf deiner Seite präsentiere. Und dann biete ich Einzelsitzungen an. Die Einzelsitzungen, kann man sagen, sind ganzheitlich. Das bedeutet einmal natürlich das, was wir hier sprechen, aber natürlich auch aufs Leben bezogen. Das heißt, zu mir kommen viele Menschen, die mit mir sprechen über Partnerschaften, über bestimmte Schicksalsschläge, über bestimmte Krankheiten, über alles Mögliche. Das heißt, es fällt auch ein bisschen in ganzheitliche Lebensberatung, kann man auch sagen. Natürlich alles mit dem spirituellen Aspekt und der auch spirituellen einzig wahren Problemlösung, das heißt, wie man das praktisch alles auch handhaben kann, was wir jetzt hier theoretisch so ein bisschen verallgemeinert haben. Diese Einzelsitzung biete ich auch an. In Planung sind auch Kurse, die können aber noch bis zum Frühling dauern. Ich biete einen ganzheitlichen spirituellen Kurs an, aber der ist noch in Arbeit. Satsang, spirituelle Zusammenseins, energetische Anhebung, ist gerade natürlich ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, aber da ist im Moment dann halt noch die Möglichkeit, es vielleicht digital anzubieten oder halt über die Einzelsitzungen oder über den Live-Chat halt. Das sind so. Natürlich habe ich noch jetzt ein spirituelles Buch vom einfachen Finden des Glückes über den Sinn des Lebens. Das ist beim De Beer Verlag erschienen und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Das sind so meine Angebote, die ich zurzeit bieten kann.
Und die Einzelsessionen gehen auch über Skype oder über Telefon oder auch vor Ort?
Ja, die gehen über Skype, über Telefon oder über Telegram. Also diese ganzen Internetportale, die man halt hat dafür. Ne? Ich finde es immer schön, wenn man es irgendwie über einen Bildaustausch macht. Das heißt irgendwie vielleicht auch über Skype oder WhatsApp oder so, dass man halt sich so Auge in Auge sehen kann. Telefon geht natürlich auch, aber ich finde, da kommt immer etwas mehr rüber, wenn man sich so dabei anschauen kann. Und im Live-Chat kann man auch Fragen stellen. Der ist immer dienstags, circa ab 20.20 Uhr. Und ja, YouTube-Kanal habe ich schon gesagt. Ja, das sind so die derzeitigen möglichen Angebote, die ich anbieten kann. Wenn sich dann wieder alles lockert, ich schätze mal nach Ostern, das ist so meine Einschätzung, dann sind natürlich auch wieder die Satsangs möglich in Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Und die Retreats habe ich jetzt meistens in Oberstaufen, in Bayern gemacht. Das ist ein sehr prädestinierter Ort dafür, finde ich. Und das wird dann auch wieder alles starten. Und ja, also da freue ich mich auch wieder sehr drauf, wenn das alles wieder seinen Lauf nehmen wird. Aber natürlich auch jetzt auf Jetzt TV immer wieder schön ein Interview zu machen. Und da gibt es ja auch natürlich viele Videos von mir auf deiner Seite. Ne?
Ja.
Mal natürlich auch weiter abonnieren.
Ja.
Du bist immer noch glücklich. Gibt's da gar nicht.
Ja, ich.
Wo sind die Gedanken, die jetzt sagen, dass du die Erleuchtung noch suchen musst? Sind die nicht mehr da? Und die sind da, aber stören dich nicht mehr. Toll.
Es kam mir gerade so als Gedanke.
Jetzt schön bewusst sein.
Dass wenn man da ist, wo du sagst, eben nicht mit genau das da, sondern da, dass man dann, dass ich dann die Worte aber gar nicht mehr so richtig höre oftmals. Also, sondern dass es wie ist, als würde ich nur die Vibration dann hören, beispielsweise. Aber wenn der Fokus ist nicht mehr auf der Wortbedeutung, sondern eben nur noch auf diesem Passieren oder auf dem Sprechen. Passiert das Verstehen dann trotzdem, wenn es notwendig ist?
Jetzt hast du angefangen, dir wieder Sorgen zu machen.
Ah ja, okay, das ist der Kopf.
Genau, guck, das bist nicht du. Jetzt brauche ich nicht zu antworten, weil du hast es gerade schon intuitiv verstanden. Das ist die Verwechslung der Ebenen. Ne? Du hast gerade, in dem Moment kam ein Gedanke, den du wieder geglaubt hast, der geglaubt wurde. Das ist ausgesprochen. Jetzt kam nur der Impuls zur Erinnerung, dass es ein Gedanke ist. Und schon bist du wieder bei dir. Und da gibt bei dir kann es keine Zweifel geben, weil du bist das, was Wahrheit ist. Das heißt, alles, was das Ego fragt diesbezüglich, ist eigentlich uninteressant. Sieh einfach nur die Fragen, die das Ego stellt, und du bist frei. Und dann hört das automatisch auf. Übrigens, das Denken ist unser Feind. Es wird letztendlich zum Erblühen gebracht. Ein erblühtes Denken spricht, denkt und handelt zum Wohle aller nachher. Man kann mit dem Denken eine Menge Glückseligkeit in die Welt bringen. Das Denken ist nur destruktiv, solange man glaubt, darin verwickelt zu sein und noch irgendwas sucht, was einen dabei beobachtet, wie man die ganze Zeit danach sucht. Aber wenn man einmal weiß, wer da was man wirklich ist, dann ist das Denken ein ganz tolles Werkzeug. Man kann damit so viele schöne Impulse geben und so viele Leben wieder ins Gleichgewicht bringen. Das ist eine ganz tolle Sache, Denken. Das ist überhaupt kein Feind. Auch die Gefühle, der Körper auch, das ist Menschsein ist Göttlichkeit. Das ist Gottes Abbild, sagt man. Das ist das Abbild Gottes. Die Schöpfung ist das Abbild, Reflexion Gottes. Es ist vollkommen. Das ist was ganz Tolles. Und diese kurze Phase da drinnen, wo die Katze nach ihrem eigenen Schwanz da jagt, das ist doch total egal. Dann dreht man sich ein paar Mal im Kreis, dann ist es vorbei. Das muss man keine große Sache daraus machen.
Das heißt, dass wenn der Fokus auch da ist in dieser der Stille, dass dann das Denken in den notwendigen Situationen trotzdem passiert, wie beispielsweise im Alltag, wenn man was arbeiten muss, wo man das ohne das Denken einfach nicht schaffen kann.
Ich liebe Denken. Mhm. Ich muss doch denken. Er hat zu mir gesagt, 8 Uhr. Dann gucke ich auf die Uhr, jetzt habe ich noch 5 Stunden Zeit. Jetzt mache ich das und das. Jetzt kann ich noch kurz dahin laufen, habe ich noch 3 Stunden Zeit. Ich bin den ganzen Tag am Denken. Wo ist das Problem? Nur, der Unterschied ist, ich bin nicht Denken. Da ist das Sein als denkendes Sein. Bei der Identifizierung glaubst du, dass du am Leben bist und dass du ein Zentrum bist, das denken kann und denkst, Denken ist ein Problem, was dich daran hindert, eins zu sein. Das ist wieder diese Verwechslung der Ebenen. Tritt ein Stück zurück. Du siehst die Gedanken und du siehst, egal wie die Gedanken sich formen, sie können nie ein Problem für das sein, was du bist. Und dann ist es nur noch das, was du bist, als scheinbar Gedanken. Und das ist dann das Erblühen des Denkens. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Es ist einfacher als einfach alles. Das Video wird ja irgendwann hochgeladen, ne? Da kann man sich ja die Wiederholung angucken.
Genau. Warum nicht alles jetzt nochmal wiederholen? Genau.
Nochmal wieder alles von vorne, genau.
Okay.
Hat mir aber sehr viel Freude gemacht und sehr viel Spaß gemacht. Und freue mich natürlich immer wieder auf ein Wiedersehen. Und vielen Dank für dieses Interview.
Ja, ich danke dir. Danke, Martha, dir auch.
Ja, ja, vielen Dank euch beiden. Ich fand es total schön. Also auch die ganzen Antworten und so. Fantastisch. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Und die Energie. Euch beiden.
Okay.